Kann man nicht leicht beheben, eventuell rüber weg.
Einfach mal lucken.
Ja, guten Tag. Wieder eine neue, spezielle Folge heute von Einfach mal Luppen, denn wir sind heute wieder mit einem Gast und zwar mit einem ganz speziellen Gast unterwegs. Deswegen auch erstmal kein Hallo nach Braunschweig an Felix. Der Gast ist heute deutlich wichtiger und ich muss wirklich sagen, er ist ja einer der angenehmsten, wenn nicht sogar der angenehmste Teamkollege, den ich je hatte und deswegen auch für Einfach mal Luppen hier genau richtig. Ein ganz lieber Gruß und danke, dass das geklappt hat, geht nach Antalya. Lukas Podolski, bist du da? Hörst du uns?
Oh, hallo zusammen. Ja klar, ich bin am Start.
Sehr gut, ich habe nichts anderes erwartet. Und ja, Felix am Braunschweig, du auch?
Ich bin auch da, ja, auch wenn ich nicht so wichtig bin, wie ich gehört habe.
Doch, du bist immer wichtig.
Oh Felix, mach dich nicht mal klein da, Felix.
Das ist richtig. Poldi, wie geht's dir? So, sag mal, wie ist dann so allgemein, also das beschäftigt ja alle überall aktuell auf der Welt, wie ist denn die Corona-Situation in der Türkei? Wie sieht's denn da aus?
Generell geht's mir gut. Ich bin mit der kompletten Familie hier drüben. Wer Antalya ein bisschen kennt, der weiß, dass hier generell eine tolle Stadt. Wetter passt immer. Wir sind hier am Strand. Corona beschäftigt auch die Türkei, gar keine Frage. Auch hier. Aber es ist jetzt nicht so extrem, wie ich das von meinen Freunden und Kollegen aus Deutschland höre, dass hier quasi eine halbe Ausgangssperre gilt oder die Restaurants geschlossen sind, sondern aktuell ist es so, dass die Restaurants und Kneipenbars bis 22 Uhr geöffnet haben dürfen und der Rest ist eigentlich noch entspannt hier.
Okay, das hört sich ja nicht so schlecht an. Also da geht's auch uns in Spanien natürlich deutlich schlechter. Wie ist denn das? Spielt ihr vor Zuschauern oder gibt's da irgendwelche besonderen Maßnahmen, was ihr oder Regeln, die ihr einhalten müsst?
Es war auch, dass wir ohne Zuschauer gespielt haben. Jetzt so seit 2 Spieltagen dürfen die Logen besetzt werden. Aber ich denke, das ist in den nächsten Spielen auch wieder komplett ohne Zuschauer sein wird, weil man hört ja einiges und so, aber die Zahlen hier steigen auch.
Okay, ja.
Aber ich möchte auch nochmal sagen, Poldi, ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist und ist ja schon eigentlich eine große Runde hier. Ich meine, wir drei zusammen, insgesamt haben wir 3, bringen wir es auf 230 Länderspiele. Einen besseren Gast kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist schon krass.
Top. Die Runde ist einfach nur top.
Aber ich
wie viel hast du davon gemacht?
Ja, das ist ja egal. Wir drei bringen noch 230. Der Rest muss ja hier nicht weiter erzählt werden. Und Poldi, damit du es weißt, hier in dem Podcast, ich hast es vielleicht noch nicht gehört, auch ein paar Folgen, aber ich bin ja mehr derjenige, der so ins Persönliche geht, ne? Dafür Toni ja nicht so das Ohr, der ist ja mehr so der Businessman, ne?
Ja,
so,
raus da.
Deswegen will ich gleich mal so ein bisschen, ja, ins Familiäre gehen, weil wir da auch irgendwo ein paar Parallelen haben, weil du auch in einer sportlichen Familie aufgewachsen bist.
Ja.
Dein Vater war Fußballer, deine Mutter war, glaube ich, Handballerin.
Richtig.
Ging es auch in deiner Kindheit eigentlich wie bei uns nur um Sport oder beziehungsweise nur um Fußball oder gab es da auch was anderes nebenbei?
Eigentlich nur um Sport. Also ich habe eher in Richtung meinen Vater geschielt, eigentlich klar. Ich war immer mit auf seinem Spielen. Meine Mutter hat halt nebenbei Handball gespielt, aber auch schon professionell in der ersten polnischen Liga, auch in der Nationalmannschaft. Aber mein Auge und alles andere war eigentlich in Richtung meinem Vater. Der hat Fußball gespielt in Polen, erste Liga, war jetzt kein Nationalspieler, aber hat auch in der höchsten Liga gespielt in Polen. Und ihn habe ich halt immer eigentlich begleitet. Und
okay, hat er dich auch trainiert? Weil das war ja bei uns auch so. Unser Vater hat uns
ja auf jeden
trainiert.
Fall.
Ja, ja, auch mal extra Schichten.
Ist
dir das auch manchmal auf den Sack gegangen wie uns?
Vielleicht war das bei mir noch eine andere Zeit. Ich bin auch ein bisschen älter als ihr beiden.
Ja, nicht viel, ne?
Ja, aber trotzdem älter.
5 Jährchen.
Ja, 5 Jahre. 5 Jahre sind 5 Jahre. ich habe eigentlich die Kindheit weniger jetzt mit meinem Vater verbracht auf dem Sportplatz, dass er mich jetzt immer extra trainiert hat. Das gab es schon. Es gab schon die Tage. Aber das Fußballerische habe ich eigentlich mit meinen Freunden auf Bolzplatz verbracht. Mein Vater war eher derjenige im Hintergrund, der mich immer zu den Spielen gefahren hat, abgeholt hat und so weiter. Und Rest habe ich eigentlich auf der Straße gelernt. Also mit meinen Jungs, Bolzplatz, klassisch halt wie früher.
Sehr, sehr gut.
Und, ja, cool. Ja. Cool.
Aber sonst klar, also auf die Frage nochmal zurückzukommen, Familie, Sport, begeistert bis heute und ja.
Das kennen wir.
Ja, aus dem Jungen ist ja auch was geworden, ne? Können wir ja nicht anders sagen.
Der Papa hat auf jeden Fall alles richtig gemacht. Hat sich gelohnt, der Sprit, den er investiert hat.
Sehr gut, ist wieder zurückgekommen, ne? Doppelt und dreifach.
Na, genau, super. Die Shells und Aral, die er besucht hat, hat sich gelohnt.
Du hast ja dann, glaube ich, mit 6 Jahren in Bergheim Fußball gespielt. Ja. Heute ist ja da ein Stadion nach dir benannt, ne? Der sogenannte Lukas Podolski Sportpark. Was hat das damit auf sich? Warum ist der nach dir benannt? Hast du da irgendwas Spezielles? Hast du da eine spezielle Beziehung dazu?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja damals aus Polen nach Deutschland gekommen und sind dann quasi in so eine Wohnsiedlung gezogen oder gelandet. Und die war nicht weit weg von diesem Sportplatz. Eigentlich eine ganz schöne Anlage mit einem schönen Bolzplatz, so einem Gummiplatz, so einem Tartanplatz. Und da habe ich eigentlich meine ganze Kindheit verbracht mit meinen Freunden. Und bis heute, wenn ich mal in der Nähe bin, besuche ich da die Jungs, spielen ab und zu da noch und ist auf jeden Fall eine geile Erinnerung. Und und irgendwann ist dann halt die Idee von der Stadt gekommen. Die Anfrage kam damals, sie möchten gerne den Sportpark umbenennen und ich finde es geil. Also da, wo man die Kindheit verbracht hat, wo sein ganzes Leben quasi gespielt hat, den Platz nach einem zu benennen, ist geil. Ja,
da muss man auf jeden Fall viel richtig gemacht haben. Ne?
Ja, überragend. Felix, warum ist das?
Felix, bald in Braunschweig gibt's auch einen Platz nach dir, in Braunschweig.
Ja, ich weiß ja nicht. Ja,
ich überlege gerade, das ist eigentlich eine Frechheit, dass in Greifswald bei uns, Felix, was ist da los? Warum heißt das irgendwie noch nicht Großsportpark?
Ja, so sieht's aus, ja. So?
Da müssen wir mal nachfragen.
Ja gut, wenn du dich jetzt so aufdrängst, dann wird das bestimmt bald kommen.
Ja, bei uns der Unterschied,
jetzt pushen wir das mal.
Ich muss nachfragen, ob das gemacht wird.
Nach der Folge, der Bürgermeister macht das schon, nach der Folge.
Ja, siehst du, aber das ist doch, auf jeden Fall muss man ja viel richtig gemacht haben, damit einem so ein Sportpark, so ein Stadion nach einem benannt wird. Ich glaube, das ist ja auch so eine Auszeichnung, da weiß man auch, wofür man ja die ganze Arbeit auch gemacht hat. Und ich meine, du bist ja noch nicht fertig, hört sich immer an, wenn du schon fertig bist, du bist ja noch voll aktiv. Aber du bist ja dann mit 10 Jahren zu deinem FC gekommen.
Genau.
Und Da hast du deine ganze Jugend dann auch verbracht, bis du dann den Sprung zu den Profis gemacht hast. War das so ein Weg, der immer bergauf ging, oder gab es auch in der Zeit irgendwo mal Rückschläge, oder ist dir das relativ leicht gefallen, sag ich mal, dann auch da oben dann anzukommen beim FC?
Ich bin dann damals richtig mit circa 10 war das auf dem Sportplatz, also der heute Lukas Podolski Sportpark heißt, entdeckt worden von Scouts vom 1. FC Köln. Die haben mich dann zum Probetraining eingeladen, also der klassische Weg damals. Weiß ich, ob es heute sowas noch gibt, Probetrainings. Und
ja, selten, glaube ich.
Ja, ich kann mich noch ganz gut erinnern an die erste Fahrt. Die hat mein Vater gemacht mit meiner Schwester. Und wir haben uns quasi beim ersten Training verfahren, weil meine Schwester gesagt hat, bei der Kreuzung müssen wir nach links abbiegen und mein Vater gesagt hat, nach rechts. Und damals gab es ja noch keine Navis oder sonst was. Sind dann meiner Schwester gefolgt, die hat nach links gesagt. Und sind dann zum Training gekommen, zum ersten Probetraining beim ersten FC Köln.
Bist wieder in Bergheim angekommen, ne? Nach links und bist wieder in Bergheim angekommen.
Ja, irgendwie, keine Ahnung, wir sind dann falsch gefahren und kamen dann irgendwie zu spät zum Treffpunkt. Muss ja immer eine halbe Stunde vorher da sein, ne? Als Probespieler wird dann alles immer einem erklärt und hier ist die Kabine, hier ist der Trainer, bla bla bla. Und sind dann quasi zu spät gekommen, aber der damalige Trainer war nett, den kenne ich bis heute. Da haben wir immer noch Kontakt. Ich war dann 4-5 Mal da in der Jugend und da hat mir jetzt vor kurzem mal gesagt, die ersten Trainings habe ich gesehen, irgendwie beim ersten Training, das war jetzt noch nicht so viel, aber irgendwas habe ich in dir gesehen. Und nach dem 4., 5. Training hat er gesagt, so, den Jungen nehmen wir. Und seit da an war ich halt beim 1. FC Köln, ganze Jugend durchgespielt und es ging eigentlich immer bergab, also in der Jugend kann ich mich an keine Rückschläge erinnern. Also weder Verletzungen oder irgendwie, dass ich mal irgendwie, nicht gespielt habe oder runtergesetzt wurde, ja, oder ich glaub, sonst
da
was.
Da warst du dann am Ende der Tage wahrscheinlich auch einfach zu gut dafür. Ja. Gibt's dann irgendwie in der ganzen Zeit so irgendeinen Jugendtrainer, dem du besonders viel zu bedanken hast? War das der, den du jetzt gerade angesprochen hast? Oder so in der Zeit, bis du Profi geworden bist, hat man ja manchmal so einen Trainer, der einem so in Erinnerung ist, dem man so besonders dankbar ist, der einen gefördert hat oder so.
Ja, da gibt es mehrere, ne? Der eine hieß Ralf Krutwig, dann war es Frank Schäfer und der Willi Breuer.
Der war später auch mal erster Mannschaft, ne, Trainer?
Ja, genau, 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 Frank Schäfer. Der ist jetzt in Düsseldorf.
Schöne Grüße.
Aber das waren so die drei, die mich am meisten gefordert haben. Der Willi Breuer, der kommt auch aus Bergheim, wo ich, und der war so derjenige, der mir dann auch in den ganzen Vertraglichen geholfen hat in der Jugend, mit meiner Familie und so weiter. Und ja, das waren so die drei, die ich gerade genannt habe, die mich so am meisten gefordert haben.
Sehr gut, da kann man ja mal schöne Grüße aus dieser Richtung nochmal senden.
So sieht's aus. Ja, man braucht ja immer, weiß ja jeder, ne? Wenn man jung ist, die Eltern sprechen jetzt noch, haben damals noch nicht so richtig gut Deutsch gesprochen, kannten sich nicht mit Verträgen aus und so weiter. Und dann ist es immer gut, wenn man vertrauensvolle Leute hat. Ist ja auch immer schwer, auch so heute noch zu finden, dass man Leuten vertrauen kann, ne? Die einem was Gutes wollen. Und ich hatte das Glück, damals schon Leute gehabt zu haben, die das gemacht haben. Und ja, ein bisschen Glück gehört dazu, aber schön, dass es immer noch solche Leute gibt.
Das auf jeden Fall, ist ja vor allen Dingen das Vertrauen, gerade bei den Geldbeträgen, die ja dann auch unterwegs sind, ist ja immer schwer, so jemanden zu finden. Ja. Aber
ja, auf jeden Fall ist ja heute immer noch so, ne? Heute ist ja noch viel schlimmer, ne? Dass dann man die richtigen Leute findet, ne? Ja, ich hatte damals das Glück, wie gesagt, dass die drei oder der eine dann da war. Und
aber was denen ja bestimmt auch schon dann von Anfang an aufgefallen sein wird, ist ja dein überragender linker Fuß, deine linke Kleber. Die hattest du von Anfang an, oder? Oder hast du das speziell trainiert?
Links war ich schon immer von Anfang an. Aber den habe ich tatsächlich immer extra mit meinem Vater trainiert. Da auf dem Bolzplatz, wo ich groß geworden bin, immer nachmittags oder am Wochenende, wenn mal nichts los war, mit meinem Vater immer auf den Bolzplatz gegangen. Ann Store hat mir immer die Bälle zugeworfen und immer ich immer mit links drauf oder immer gegen die Wand geschossen. Also klar, man bekommt immer ein gewisses Talent, man hat immer irgendwas Spezielles, aber den linken Fuß, den habe ich immer extra trainiert. Und daher kann ich sagen, dass ich schon stolz bin, so einen linken Fuß zu haben. Auf jeden Fall.
Das kannst du auf jeden Fall sein. Das ist, glaube ich.
Braucht man sich nicht zu verstecken.
Nee, absolut. Das ist ja so eine Art Markenzeichen. Wenn man das halt sich erarbeitet hat, dass man sofort, wenn man an dich denkt, an den linken Klebe denkt, das ist, glaube ich, auch mehr als positiv.
Ja, vor allem viele können ja mit links schießen, aber ich glaube, das ist wirklich in Erinnerung geblieben. Also ich glaube, es gibt viele Tore, die man von Poldi in Erinnerung hat, aber da kommen wir auch später nochmal kurz dazu. Ja, du hast ja deinen linken Fuß oder den Abschluss hast du ja auch oft dann schon manchmal ohne Warmmachen trainiert. Also ich kann mich an viele Trainingseinheiten erinnern, in München zusammen oder bei der Nationalmannschaft, wo alle sich irgendwie so vor dem Training warm gemacht haben oder gesagt haben, ja, nee. Und der Poldi war so der Einzige, der raus auf dem Platz ist und das Ding einfach schon mal mit 100% aufs Tor gehauen hat. Da hattest du nie Probleme mit, oder? Dass da andere, wo sich dann Faserrisse geholt haben, also du hast da einfach schon drauf geknallt.
Nee, also ich kann mich ehrlich nicht erinnern, dass ich irgendwie eine Zerrung oder Faserriss bekommen habe durch einen Torschuss. Also ob jetzt vor dem Training oder während des Trainings. Also die ganzen muskulären Verletzungen, die kamen immer durch einen Sprint oder Ausfallschritt im Spiel oder im Training. Aber durch einen Schuss, erstaunlich, ist eine gute Frage. Habe ich auch noch nie gehört. Die Frage ist ehrlich noch nie passiert.
Ja, das.
Ich weiß auch nicht warum.
Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich sollten das alle so machen. Direkt erstmal draufknallen, damit sie warm sind.
Vielleicht hat mir damals ein Doktor irgendwas geimpft, was gegen Zerrungen beim Torschuss gilt. Und
Da hast du die doppelte Impfung bekommen auf jeden
genau.
Fall. Also das habe ich keinen anderen Spieler in der Karriere gesehen. So, die meisten hatten auch Angst, nach 20 Minuten Warmmachen zu schießen und du bist raus ohne Warmmacher am Platz, hast erstmal fünfmal aufs Tor geknallt. Das bleibt mir auch in Erinnerung.
Weil damals bei Bayern musste ich halt, ne, wenn der Olli gerufen hat, ne? Ich war damals noch jung, ne? Und hier, Kleiner, komm mal her, ne?
Podolski, komm mal her jetzt hier. Schieß mal ein paar Bälle drauf, ne? Dann
was willst du da machen?
Bleibt nichts anderes übrig, ne?
Genau.
Das stimmt.
Ja, aber dann es ist auf jeden Fall, also das wäre bei mir übrigens auch nicht gegangen, ne? Da ich muss mittlerweile jetzt in einem gewissen Alter, wenn ich mich nicht warm mache, da kann ich mich kaum bewegen auf dem Platz. Das ist schon krass. Das machst du immer noch, oder? Oder ist es jetzt aktuell auch nicht mehr so, dass du sagst, ich gehe raus und knall einfach das Ding aufs Tor?
Schon weniger. Ich mache es immer noch. Also weniger, ja. Aber es passiert immer noch.
Ja, das ist ja, war's ja gut. Hast ja vom Bolzplatz so mitbekommen. Da wurde sich auch nicht warm gemacht, ne? Da ging auch direkt los.
So sieht's aus.
Weißt du doch. Sehr gut.
Ab und zu muss man Dinge einfach machen. Nicht so viel überlegen.
Da gab's auch keine Verletzungen, ne? Verletzungen, da wird weiter.
Genau, wie heute Schambein und der ganze Scheiß, den es alles gibt, ey. Das ist, ja.
Gab's
oder
damals.
Oder noch was.
Ja. Ja. Ja, was aber gab, und du hast gesagt, es ging jetzt eigentlich immer bergauf, aber als du dann Profi wurdest in Köln, war es ja dann auch so, dass es also ein bisschen auch von Auf- und Abstiegen geprägt war. Ihr seid, glaube ich, 2004 einmal abgestiegen und du bist trotzdem in Köln geblieben, obwohl du ja eigentlich auch schon Nationalspieler warst, was ja, denke ich mal, auch jetzt schon, ja, allein die Tatsache viel über deinen Charakter aussagt. Warum war das so? War das wirklich einfach diese Verbundenheit zu dem Verein, sagst, ich kann jetzt hier nicht gehen, weil wir sind abgestiegen, ich will dafür wieder arbeiten, dass wir wieder hochgehen? Oder wie war das da für dich in der Situation?
Ja, es war eigentlich meine erste Saison. Ich bin quasi mit dem ersten Spiel der Rückrunde Profi geworden. Es war das erste Spiel der Rückrunde gegen den Hamburger SV. Kann ich mich noch erinnern, habe ich das Trikot von Beinlich.
Paulo Beinlich, das war mal mein
Paulo Beinlich, genau.
Das war in Rostock, ja. Mein Nachbar.
Genau, viele Grüße nochmal, ne?
Ja, Paulo.
Paulo, viele Grüße, ne? Mit ihm habe ich quasi das erste Trikot getauscht damals. Mein erstes Spiel war gegen Hamburg. Wir sind damals abgestiegen nach der Saison und ja, ich hatte einfach das Gefühl, ich bin noch nicht so weit und ich habe noch nicht genug. Und ich habe auch gar nicht irgendwie groß nachgedacht, nach einem halben Jahr Bundesliga beim 1. FC Köln irgendwie den Verein zu wechseln. Und daher bin ich dann geblieben. Und ich denke, das war der richtige Schritt. Wir sind aufgestiegen. Ich habe eine geile Saison gespielt. Und darum bin ich geblieben.
Absolut. Wie gesagt, das spricht ja auch für dich.
Ja. Wie gesagt, heute machen das wenige, viele wechseln. Es gibt nur vereinzelte Spieler, die bei Abstieg noch bleiben. Mhm. Ja, aber ich hatte damals, wie gesagt, nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie einen Verein wechseln muss, dass es mir jetzt einen Mehrwert bringt, sondern der FC war mein Verein und nach einem halben Jahr Bundesliga da jetzt zu wechseln. Und ich habe mich dann auch direkt in die Fans, in das Stadion verliebt. Das war ja damals neu, das wurde ja für die EM gebaut. Und ja, die ganzen Erinnerungen wollte ich nicht einfach wegschmeißen. Und daher bin ich geblieben und damals auch von Bayern wieder zurückgekommen.
Ja, aber das muss ich auch sagen, wenn du die Stimmung ansprichst, die Fans, also wenn ich immer gefragt werde, so was mich so am meisten beeindruckt hat in der Bundesliga, welche Stadien, dann sind es bei mir immer Dortmund und Köln von der Stimmung her, auch die Hymne sowieso, das ist sowieso immer das Geilste. Also ich muss auch zugeben, selbst als gegnerischer Spieler saß ich da ab und zu und habe die Hymne auch mal mitgesungen, selbst beim Gegentor. Das kann man ja jetzt sagen, auch wo Köln aktuell nicht in der Liga spielt, wo ich bin, kann ich das auch sagen. Also die Stimmung in Köln war...
Also wenn du aufsteigst, dann sagst du wieder was anderes, oder was?
Das nehmen wir nicht mal raus hier.
Wir steigen dies ja nicht auf, keine Sorge.
Ja, aber es wird ja keine andersrum passieren.
Ja, stimmt.
Aber
stimmt.
Köln ab.
Ja,
ja gut, dann reden wir nochmal.
Ja. Ja, aber schon recht. Also nicht nur, weil ich Kölner bin und daherkomme und da groß geworden bin. Also diese Stimmung, diese Liebe, diese Emotionen zu einem Verein, das ist schon... Ja, jetzt nicht einmalig im Fußball, wenn du jetzt mal nach Argentinien schaust oder jetzt auch hier in das Derby hier in Istanbul, wenn Galatasaray gegen Fenerbahce schaut, das ist auch eine Wahnsinnsstimmung, aber Köln ist schon in den Top Ten dabei, muss man schon sagen. Was ja. Fans, Emotionen, Liebe und das ganze Paket, was es da gibt, das ist schon geil.
Das glaube ich, aber trotzdem bist du ja wahrscheinlich nicht nur, also auch wegen dem FC, aber auch wahrscheinlich so ein bisschen auch, weil du dich einfach allgemein in Köln, der Stadt und den Leuten wohlfühlst, auch da geblieben, oder ist das ja auch im Allgemeinen deine große Liebe? Was magst du denn so an den Leuten allgemein in Köln so gern? Ich meine, viele wissen das, ich bin ja auch leidenschaftlicher Kölner, habe ja auch ein Haus dort und finde es einfach auch, dass die ja, die Kölner Leute einfach so angenehm sind, ja, so deutlich angenehmer als nochmal, als irgendwie noch woanders und einfach so offen. Ist das auch?
Ist das schon wieder Kritik an München? Eine kurze Zwischenfrage.
Nee, extra anderswo gesagt. Okay.
Das wollte ich nur mal wissen.
Okay, danke. das ist ja auch, glaube ich, genau das, was du auch geil findest. Und so bist du ja selbst auch als Typ, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ist immer schwer, so in Worte zu fassen. Man muss es halt immer mal selber erleben. Ne?
Ja,
das hast du ja auch selber erlebt. Ne? Wenn ich dir damals in München erzählt hätte, irgendwie, komm, geh mal nach Köln, dann geilste Stadt und so, hättest du auch erstmal gesagt, hey, was will der von mir? Musst du auch erstmal selber erleben, das Gefühl. Und ich habe einfach schon damals dieses Gefühl gehabt, nicht nur wegen den Fans, wegen dem Verein, sondern auch in der Stadt, ne? Am Rhein, der Dom, die Leute, der Karneval, und das passt einfach. Also immer wenn ich nach Köln komme, ich fühle mich einfach wohl. Sobald ich Köln verlasse, ob es jetzt Düsseldorf ist oder eine andere Stadt, da fühle ich mich einfach fremd. Und wenn ich in Köln bin, fühle ich mich einfach zu Hause.
Ist ja eh die verbotene Stadt, ne? Düsseldorf.
Ja.
Düsseldorf ist ja eh verboten. Na,
Düsseldorf hast du jetzt bewusst erwähnt, ne?
Ja, gibt noch ein paar andere Städte, aber... Also man fühlt es einfach. Also ist jetzt nicht so, wo ich sage, boah, das ist der eine Punkt, dass die Leute einfach fröhlich und offen sind, sondern man fühlt es einfach bei sich im Körper, dass man einfach in diese Stadt gehört und dass man sich da in dieser Stadt wohlfühlt.
Ja, das nimmt man dir auch zu 100% ab. Und ich glaube auch genau deswegen hast du dort auch ja wieder jetzt vor kurzem erst wieder ein neues Projekt gestartet. Du hast da diese Straßenkicker-Base eröffnet, war quasi eine Fußballhalle. Wie kann man sich das vorstellen? Was hat es damit auf sich? Beziehungsweise warum sollten die Leute da mal vorbeikommen? Jetzt kannst du mal ein bisschen Werbung machen dafür.
Werbung ist immer geil. Ja, es war immer mein Ziel, Jugendlichen und Kindern zu helfen. Darum habe ich auch eine Stiftung, seit 10 Jahren schon, wo wir verschiedene Projekte machen, wo wir Kindern helfen, denen es nicht so gut geht. Die zum Beispiel viele haben keine Eltern, haben keine Hausaufgabenhilfe, haben kein Essen zu Hause. Und das machen wir seit Jahren. Wir helfen Kindern. Und mein Ziel war immer auch, so eine Fußballhalle, so eine Base zu eröffnen, wo man das Gesamtpaket hat, wo man Fußball spielen kann, wo man den Kindern was anbieten kann, wo man Räume hat, wo man den Kindern auch Hausaufgabenhilfe anbieten kann, wo man Kurse anbieten kann. Und das war immer mein Traum. Und jetzt seit paar Monaten ist das Ding eröffnet, jetzt wegen Corona leider zu. Aber das war so immer mein Ziel in den letzten Jahren, was ich gehabt habe. Und klar steht auch der Fußball im Vordergrund. Es gibt 7 Plätze. Da steht dieser Charakter, den ich damals auf dem Bolzplatz gehabt habe. Dieses Gefühl, Zweikämpfe, viele Torabschlüsse, Technik, Freunde treffen sich, viele Kinder oder Erwachsene aus verschiedenen Ländern kommen zusammen und spielen einfach Fußball, haben Spaß und gehen nach Hause. Und das ist so das grobe Konzept, kurz erklärt.
Ja, ist ja auch überragend.
Das würde mir schon reichen, als Kind zu sagen oder als Jugendlicher, da gehe ich auf jeden Fall mal hin und schau mal vorbei. Und ich glaube, das können alle unsere Kölner Zuhörer und Umland, vielleicht auch ein paar Düsseldorfer, vielleicht dürfen die auch hin.
Genau.
Können da ja
aus
mal,
Braunschweig ist auch nicht so weit kommen. Aus Braunschweig können sie auch anreisen, da kurz.
Das stimmt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, aber gehen wir mal, auch wenn es uns oder dir schwerfällt, ein bisschen weg von Köln. Du warst zwischen 2006 und 2009 warst du bei Bayern München. Toni auch in der Zeit auch zusammen mit Toni. Seid ihr ja auch Meister und Pokalsieger geworden.
Toni, wo war das? Du warst doch eingewechselt, dein erstes Spiel. Wo war das? War das Freundschaftsspiel? Wo war das? Da war ich mit dabei.
Nee, das war das erste Spiel, das war Heimspiel Bundesliga gegen Cottbus.
Da hat mir der Mehmet Scholl nach dem Spiel gesagt, aus dem wird mal ein ganz großer. Kann ich mich noch genau dran erinnern.
Ja, deswegen ist er auch heute Experte, weil er das
genau, dank dir ist er Experte geworden. Irgendwo war das, aber ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern.
Ja, das stimmt. Irgendwo halt genau, das stimmt. Das stimmt. Irgendwann habe ich mal sogar mit dem Mehmet noch ein Spiel gemacht, irgendein Freundschaftsspiel.
Ja, irgendwo war der dabei.
Auch nicht mehr.
Ja, irgendwo war das, glaube ich. Oder ich lieg falsch.
Ja. Naja, ist ja wurscht. Geht ja auch nicht um mich heute.
Ich weiß es übrigens auch nicht mehr, wann das war. Aber ihr seid ja auch zusammen da Meister im Pokalsieger geworden, das glaube ich, das kann man erwähnen.
Richtig, das Ding haben wir mitgenommen.
Ja, natürlich. Wie blickst du da auf die Zeit zurück in München? Wie hast du deine Erfahrungen gemacht?
Also viele sagen halt immer so nach dem Motto, er ist da jetzt gescheitert oder sowas, aber sehe ich genau nicht so. Ne? Klar bin ich nach 3 Jahren wieder zurück nach Köln. Für viele ein Rückschritt, aber wenn man jetzt nochmal nach vorne schaut, bin ich vom 1. FC Köln, habe ich es nochmal geschafft, den Sprung zu schaffen zu Arsenal London, zu Arsene Wenger. Von daher war das nicht ganz so falsch. Aber generell sehr hilfreich, viele Leute kennengelernt, das erste Mal weg aus Köln, aus seinem Umfeld, aus dem Haus seiner Eltern zum ersten Mal weg, ungewohnt, hilfreich aber auch. Und ja, und sonst kennt man ja Bayern München, ne? Man kann sich wenig Fehler erlauben, man muss immer performen. Und vielleicht war ich damals zu jung, um das Ganze zu realisieren, was Bayern München ist, was Bayern München heißt, um dann den nächsten Schritt zu machen. Ne? Und daher habe ich nach 3 Jahren gesagt, boah, komm, ich muss wieder was anderes machen. Ich hatte auch mehrere andere Angebote aus der Premier League und andere Angebote noch. Aber ich wollte unbedingt wieder zurück zu meinen Freunden, zu meiner Familie und zum 1. FC Köln. Und daher haben wir es irgendwie geschafft, dass der FC mich dann auch wieder zurückholen konnte.
Ja, aber es ist auf jeden Fall ja wichtige Erfahrung gemacht. Aber Toni hat mir irgendwas erzählt, er wollte mir nicht genauer sagen, aber es gab irgendwie mal ein besonderes Gespräch mit Felix Magath. Da musst du jetzt erzählen, was das damit auf sich hat.
Beziehungsweise, Poldi, ich helfe dir auf die Sprünge, das hast du mal erzählt, beziehungsweise ein Nichtgespräch von seiner Seite aus. Stimmt das nicht, dass er dich irgendwann mal in sein Büro gerufen hat?
Ja, genau. Erzähl mal. Ruf mich so der Felix Magath in sein Büro, ich weiß auch nicht den Grund, komme ich rein, dann rührt er erstmal, der hat immer Tee getrunken, rührt er erstmal in seinem Tee so und guckt so ins Leere erstmal, dreht so den Tee. Und du damals als Junger, ne, erste Mal weg von zu Hause, ne, von deinen Freunden, hast ja dann Respekt und so weiter, ne, Bayern München, Felix Magath, ne, sagst du nix, ne, dreht er seinen Tee weiter, nimmt dann einen Schluck, ne, ich denk mir so, was will der jetzt, ne, wann fängt der endlich an? Ja, sagt er, setz dich, habe ich mich hingesetzt und dann, ja, guckt er mich so an und so, ja. Also am Ende völlig sinnlos das Gespräch und ich weiß auch nicht, warum ich da reingekommen bin, aber anscheinend, also er ist ja immer so einer, der Felix Magath, der die Spieler so ein bisschen einschüchtern wollte und immer so ein bisschen getan hat, so nach dem Motto, ne, ich bin hier der Big Boss, und hat versucht halt immer die Spieler so ein bisschen einzuschüchtern, ne, mit seiner Art und Weise, ohne dass er dich jetzt irgendwie für ganz böse gehalten hat oder für ganz schlecht, sondern ich glaube einfach, das ist seine Art, so die Spieler so ein bisschen zu beeindrucken, dass sie so ein bisschen mehr Respekt von ihm haben.
Ja, also war es eher weniger ein Gespräch, ne? Aber ich kann mich auch noch dran erinnern. Ich habe ja mein allererstes Training bei Bayern, da bin ich auch so als, ich glaube, da war ich 16 oder so, bin ich rüber und da war ja auch Magath Trainer, und da war ich echt so, habe ich gedacht, okay, da sagst du wenigstens mal Hallo oder so. und aber dann habe ich gemerkt, der sagt auch einfach zu gar keinem. Also das komplette Training hat ja nichts gesagt. Also weiß nicht, so warm machen, dann irgendwas, und am Ende war Spiel. So, und ich wusste gar nicht, so, dann war das Training vorbei und ich wusste irgendwie gar nicht, was ich machen soll. So, ich habe jetzt gedacht, der sagt wenigstens einmal Hallo und sagt so, hier, okay, tschüss, cool, dass du da irgendwie, gar nichts. Das Training war vorbei und ich bin dann einfach wieder rüber in den Jugendtrakt, habe einfach gar nichts, habe einfach mitgemacht und wusste überhaupt nicht, was ich davon halten sollte. Also er ist dann schon,
genau.
Also spezieller Typ, sagen wir es mal so. Aber du hast das...
Er ist jetzt nicht böse oder bösartig, das ist, glaube ich, einfach nur seine Art, so wie er dann die Mannschaft gecoacht hat und versucht halt so ein bisschen den Respekt und so ein bisschen, dass man so ein bisschen, ja, sag ich mal, Angst bekommt, so nach dem Motto, boah, der Trainer, boah, der Felix Magath, ne?
Ja, du hast es ja eben schon angesprochen, dann bist du ja zurück nach Köln, obwohl du, und das hast du ja auch eben gesagt, das war ja auch wieder, denke ich, so eine Herzensentscheidung. Ich meine, rein sportlich, ich glaube, da sind wir uns einig, hättest du auch in eine ganz andere Liga wechseln können wieder, was Vereine betrifft.
Ich hatte... Was ich sagen kann, ich hatte tatsächlich, war kurz davor, damals hat er dieses Projekt gestartet, Manchester City, das war damals auch irgendwie, ne, um 2009, ist es losgegangen, habe ich mich in dem legendären Kempinski 4 Jahreszeiten, ne, Maximilianstraße, ne, mit Manchester City getroffen. Ne. Damals war der Trainer, glaube ich, der Eriksson, der Schwede.
Aha,
und ja, mit denen habe ich mich getroffen, im Hotel damals, und Gespräche geführt, und war sehr interessant, aber ja, ich habe mich damals so entschieden, rein vom Kopf her, dass ich wieder zurück nach Köln möchte. Ne? Also ja.
Da hat das Herz entschieden.
Ob es jetzt im Nachhinein ein Fehler war oder nicht, das ist halt immer, ne, ja, kann man so stehen lassen. Ne? Aber es gab auf jeden Fall dieses eine richtig konkrete Angebot aus der Premier League, auch sehr interessant. Auch finanziell damals sehr interessant, aber ich habe mich einfach für den 1. FC Köln entschieden. Und fertig, Punkt.
Und ob du, und die Frage ist ja, ob du bei Manchester City so empfangen worden wärst wie in Köln, das weiß man ja auch nicht. Wir hören da mal ganz kurz rein.
So sieht's aus.
Ich weiß nicht, ob du bei City auch direkt ein eigenes Lied bekommen hättest.
Die hätten das einmal auf Englisch geschrieben.
Wahrscheinlich. Aber ja, im Endeffekt, wie war der Empfang damals? Ich denke mal, das war ja für Köln was extrem Besonderes, dass du dann von Bayern nochmal zurückgekommen bist, oder? Ich glaube, das Stadion, ich kann mich so an ein paar Bilder erinnern, das Stadion war voll, als du da warst, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das erste Training wurde extra ins Stadion verlegt, weil der Andrang viel zu groß war. Ich glaube, da waren beim ersten Training 20.000, 30.000 im Stadion. Und ja, ich habe mich damals auch so ein bisschen geschämt, ne, weil man kommt dann von Bayern München, auch damals schon Nationalspieler. Und dann wird das Training extra für einen ins Stadion verlegt, ne, und wir wärmen uns dann so auf, ne, laufen dann 3-4 Runden ums Stadion und überall siehst du nur Poldi und hier und Poldi da, und ja, man läuft dann so hinten extra innen, ne, nicht nah an der Tribüne, weil man sich dann so ein bisschen, ja, so schämt, ne, quasi, jetzt ist alles wieder hier auf
dass sich für die anderen keiner interessiert, ne?
Ja, so nach dem Motto, das, ne, es steht ja immer schnell Neid und so weiter, und darum war trotzdem eine geile Aktion, also mega, und darum liebe ich halt diese Fans und diesen Verein, weil da einfach was ganz Spezielles ist, besonders für mich, aber damals, wie gesagt, so das erste Training, ja, boah, schon in der Kabine, schon rauskommen, hat man sich so ein bisschen so geschämt, so nach dem Motto, was denken die anderen und ist das nicht zu viel, hätten wir das lieber im Trainingsgelände gemacht und so weiter, aber trotzdem drumherum alles eine absolut geile Aktion.
Ja, ich glaube, das wird es auch in Köln nie wieder geben, glaube ich, also das kann ich mir nicht vorstellen. Außerhalb vom Fußball bist du ja wirklich, und das kann ich aus eigenen Erfahrungen bestätigen, jemand, dessen Wort einfach zu 100% zählt. Also ich kann mich an zwei Sachen erinnern. Das eine, Pauli, du weißt das, 2017 bei der Gala von meiner Stiftung. Ich glaube, ich habe dir da irgendwie dann ein Jahr vorher oder so, habe ich dir mal so eine Save the Date geschickt und gesagt, pass auf, wär cool, wenn du dann da bist. Und dann hast du mir geschrieben, pass auf, sag mir nochmal 2 Tage vorher Bescheid, wenn ich da bin, komme ich. So, und dann haben wir wirklich irgendwie ein Jahr nichts voneinander gehört. Und ich habe schon gedacht, ja, weißt du, es gibt ja viele, die dann sagen, ja, ich komme, und wenn es dann soweit ist, kommen sie nicht. Da habe ich dann wirklich, ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, aber habt ihr dann irgendwie wirklich so wie verabredet 3 Tage vorher nochmal so SMS geschickt, hier übrigens in 3 Tagen ist, falls du das liest und so weiter. Und das Lustige ist, da kam gar keine Antwort von dir, aber an dem Tag, da warst du da. Und das ist sowas, was mich, und das, du weißt, wie das ist, in unserer Branche gibt's das echt wenig, dass so ein Wort noch zählt. Und das ist genauso wie hier heute mit dem Podcast. Wenn du sagst, du bist dabei, dann bist du auch dabei. Und von wem hast du das? Also ist das Erziehungssache, und haben dich deine Eltern so erzogen, dass einfach ein Wort zählt? Hat das damit zu tun, wo du aufgewachsen bist? War das da in der Gegend so? Oder von wem hast du das? Was glaubst du?
Schwer, ja. Ich glaube, das hat schon auch mit der Erziehung zu tun von den Eltern. Aber auch, glaube ich, was du gerade gesagt hast, so wie man mit den Freunden ja groß geworden ist auf dem Bolzplatz. Ne? Dass ein Wort zählt. Ne? Wenn wir sagen, 17 Uhr auf dem Bolzplatz, ne, ist Treffen. Wer zu spät ist, der spielt nicht. Ne? Weil der Platz ist immer begrenzt gewesen auf dem Bolzplatz. Vielleicht hat das damit was zu tun. Ne? Aber wie gesagt, wenn ich bei mir ist es auch so, wenn ich ein Projekt mag und jemand unterstützen kann, dann mache ich das auch gerne. Und da muss man mir jetzt nicht irgendwie jeden Tag schreiben oder 10 Einladungen schicken, sondern ich sage, okay, wie ich das bei dir gemacht habe, sag mir Bescheid und ich bin am Start. Mhm. Und so war das auch. Und bin ich. Aber jetzt genau ein Punkt, woher das kommt, ob es eine Gabe ist von meinem Vater, die der mir gegeben hat, oder von meiner Mutter, das weiß ich nicht. Aber ein Wort muss zählen. Und hast du auch richtig gesagt, in unserer Branche ist es ja auch so, ne, das kenne ich auch aus meiner Erfahrung, ne? Du machst, tust, organisierst, eine Gala oder ein Promispiel oder willst Geld eintreiben für deine Stiftung und Leute sagen dir dann zu und sagen, boah, geil, super Projekt und alles mega. Ich bin dabei und dann kriegst du dann einen Tag vorher eine Absage oder die Leute kommen gar nicht und das ist halt scheiße, ne? Und sowas macht man nicht. Und bei mir sind dann die Leute auch direkt auf der schwarzen Liste.
Ja, zu Recht auf. Nein, zu Recht.
Auf der Blacklist, ne? Wie die Serie bei Netflix.
Ja, zu Recht. Nein, aber ist ja auch total so. Ich meine, ich kenne das.
Ja, aber ist ja so, das ist ja halt so.
Ne? Und du bist ja auch jemand, der dann viele, viele Sachen organisiert, ne? Ich kenne das ja, egal ob es so, weiß nicht, diese Hallenturniere manchmal im Winter oder da mal ein Spiel und ich kenne das ja, ne, auch von den Galas der Stiftung. Du bist echt am Organisieren, du reißt dir dann Arsch auf und dann rechnest du mit einigen und die kommen dann nicht, so, was dann auch für die Außenwirkung einfach blöd ist und das ist,
richtig.
Das ist einfach, ist aber so, ne, damit muss man echt leben bei vielen heutzutage, aber da bin ich froh, dass du anders bist und ich hoffe natürlich, dass du das auch allen, vor allem auch dann deinen Kindern genauso weitergibst, weil von denen gibt's leider viel zu wenige.
Auf jeden heutzutage. Fall, also so auch so Pünktlichkeit oder ein Wort, ne, wenn ich jemandem ein Trikot verspreche oder was schicke, dann versuche ich es irgendwie zu organisieren, ne, weil das Wort muss zählen, sonst ist es halt auf gut Deutsch scheiße, ne, das macht man nicht, ne? Sonst sag einfach vorneweg, hör mal, ich komme nicht, ich habe keinen Bock, ich bin nicht da oder mich interessieren solche Sachen nicht, dann ist gut, ne, dann weiß man Bescheid, aber immer dieses drumherum reden, okay, ich komme, geil, und buch mir ein Ticket, organisiere mir einen Fahrdienst und ich komme auf jeden Fall und dann gibst du die Namen auch der Presse weiter und die Presse schreibt dann die Namen rein und am Ende kommen von den 10 Leuten nur 2 und dann stehst du auch ein bisschen blöd da. Ne?
Das ist richtig.
Also allgemein im Leben, nicht nur auf Bezug auf Stiftungen oder jetzt Galas, die irgendwas mit der Stiftung zu tun haben, sondern auch allgemein im Leben. Ne? Das muss schon, klar, manchmal passieren irgendwelche Dinge, das kann man dann nicht organisieren, aber sonst muss ein Wort, denke ich, auch mal stehen.
Ja, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass das so ist. Ist ja das irgendwie das Gleiche auch, dass du immer jemand warst und auch bist, der auch seine Meinung ja gesagt hat, auch oder einfach ja das gesagt hat, was er gedacht hat. Gibt es ja heutzutage auch eher weniger, nervt dich das auch? Oder ist es, würde ich sagen, auch so, ja, es ist ja halt die Wirkung heutzutage ist halt, dass es mit Social Media, jede Aussage, da muss da irgendwie überdacht werden und so ist, aber es nervt schon, oder? Dass da nicht jeder seine Meinung sagt.
Ja, finde ich, ja. Weil wenn man so die Interviews hört nach den Spielen, ne, oder so die Interviews mal liest, ne, das ist alles derselbe Driss, ne? Also da sagt keiner mal offen seine Meinung, da nimmt keiner mal Richtung Stellung, da wird immer drumherum geredet, also nicht nur von den Spielern, auch so von den Verantwortlichen, ne? Da wird viel halt drumherum geredet, ne, so was die Leute hören wollen und das ist halt ein bisschen schade, dass es diese Leute oder diese Typen nicht mehr gibt, ne, und da bin ich anders, der Toni ist da auch anders, so ein Thomas Müller, der mir noch einfällt, ist da anders und sonst wird der Kreis dann auch bisschen enger. Klar gibt es da noch Typen, vielleicht auch wenn man dann in andere Ligen geht oder auch mal in die zweite oder dritte Liga, gibt es bestimmt genug Typen, das freut mich auch, aber das könnte noch viel, viel mehr sein.
Ja, ich glaube einfach, dass heutzutage die meisten einfach Angst haben vor der Reaktion, ne? Und es wird ja aus allem was gemacht. Du musst dann wirklich auch irgendwie ein dickes Fell haben. Ich meine, du hattest das immer, ich meine, jetzt zuletzt haben wir ja auch einfach nur Felix und ich hier im Podcast ein bisschen über Jubeln gesprochen. So steht es 3 Tage in der Zeitung, dass ich den Aubameyang kritisiere mit seinem Jubel oder weiß ich was, ne? Aber das muss dann halt einfach auch aushalten können und dann ist auch gut. Finde ich in meinen Augen.
Man muss auch mal zu einem Punkt, wenn mich jetzt der 1. FC Köln interessiert, das ist mein Verein, dann will ich auch mal kritisieren dürfen, weil mich da Sachen stören und das ist dann halt meine Meinung und ich kann meine Meinung äußern und da dafür lebe ich. Ne? Ich lebe nicht dafür, mich ins Loch zu verkriechen, sondern man muss auch mal eine Meinung sagen, ob es jetzt positiv ist oder negativ. Man muss auch mal, ne, was sagen, was manchmal wehtut oder ja, was die Leute mal hören wollen. Das gehört einfach dazu. Und da gibt es viel zu viele Leute, die sich dann verstecken und drumherum reden. Und das geht mir dann auch auf den Sack. Und sobald das Spiel dann mal vorbei ist, dann braucht man gar nicht diese Interviews sich anzuhören bei Sky oder sonst wo. Oder auch dann am Tag drauf in den Zeitungen. Das ist alles nur Gelaber am Ende.
Das stimmt. Und wo sich auch viele Leute ja...
Also so das ist meine Meinung dazu.
Ja, die teilen wir beide.
Absolut. Das ist ja auch einfach so, das geht ja auch darum, einfach mal so Diskussionen anzustoßen. Ich meine, daraus entsteht ja dann was, solange das ja alles auch irgendwie auf einem respektvollen Niveau ist. Es ist ja einfach so, dass ich das Gefühl habe, dass man verlernt hat zu diskutieren auf einem respektvollen Level. So, das ist halt das, wo man einfach seine Meinung... Man muss ja nicht die Meinung teilen. Man muss einfach aber das respektieren und dann diskutieren und dann versuchen, eine Lösung zu finden. Und da scheitert es meiner Meinung nach auch ganz oft heutzutage. Ja,
der Toni hat es eben gesagt, die meisten haben einfach Angst, ne? Dass wenn sie irgendwas sagen, dann von der anderen Seite kritisiert werden oder sich dann eine Gruppe gegen sie stellt, ne? Weil er irgendwas kritisiert hat. Und das ist auch so ein Hauptproblem, ne? So die Angst, mal eine genaue Meinung zu sagen.
Ja, absolut, auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Und was das ja auch immer manchmal noch so ein bisschen unterstützt, ist, dass man ja vor allem heutzutage auf Social Media, finde ich, sich ja auch noch dann immer irgendwie schon verstellen kann, das aber viele irgendwie für die wahre Welt halten. Also vor allem, es gibt ja auch viele, auch unter unseren Kollegen, die ja auch gerade so diese ganzen Accounts ja auch alles gar nicht mehr selber machen. Also es hat mich jetzt nicht gewundert zuletzt, weil ich hatte Poldis aktuelle Nummer nicht. Ich hatte drei Nummern von Poldi, so, die waren aber alle abgelaufen. So, und da habe ich gedacht, pass auf, schreibst du mal über Instagram an, so wie ich einen Poldi kenne, macht er das selbst. Und kam, glaube ich, 10 Minuten später die Antwort, ja klar, mache ich das hier selbst, hier die Nummer und so weiter. Also das hat mich jetzt bei dir nicht überrascht, aber ich glaube, wenn ich von 90% würde ich da dann irgendwie eine Antwort bekommen von
sehr geehrter Manager, Herr Groß, wir bedauern Ihre Anfrage. Wir kommen in wenigen Tagen auf Sie zurück. Mit freundlichen Grüßen, das Social Media Büro.
Ja, genau. Ja. So ungefähr. Was hältst du dann von Social Media? Ich meine, du machst ja auch ab und zu was, aber halt, da merkt man auch, okay, das machst du selbst.
Ja.
Bei anderen, wollen jetzt hier in dem Sinne keine Namen nennen, aber da weißt du ja genau, was du liest und siehst. Das macht er niemals selbst.
Ja, ja. Wie gesagt, da gibt es halt Büros, ne, wie ne, in der heutigen Zeit gibt es ja viele Firmen oder Büros, die Sachen anbieten, und Social Media ist ein Punkt, da angeboten wird und wo sich auch viele Spieler dann dran bedienen, ne? Was ich auch schwachsinnig finde, jemand fürs Posten oder für ein Bild hochladen wird dann Geld für bezahlt. Stimmt, sind ja keine 500 Euro, ne, sondern bestimmt ein paar 1.000 Euro im Monat, damit jemand sein persönliches Profil bedient, ne, Bilder hochlädt und dann irgendwelche Texte, die dann auch zu den Spielern gar nicht passen, ne, das ist gar nicht glaubwürdig.
Ja, ne? Genau.
Oder, ne, sag ich mal, ein Spieler, ne, lebt in England, ne, und postet dann irgendwelche, ne, Sätze in Hochenglisch, wo du denkst, boah, das ist ja gerade erst 2 Monate, da habe ich schnell denn Englisch gelernt, ne? Ne? Und also ich mach selber, ne, klar lasse ich mir auch Sachen übersetzen, ne, die ich nicht selber schreiben kann, ne, wenn es jetzt irgendwie was Kompliziertes ist, lass es mir auf Englisch übersetzen oder hier auf Türkisch, ist klar, das macht jetzt keine Agentur, aber da frage ich halt meine Freunde.
Ja, oder mal ein Foto schicken, weißt du, ja, dass dir mal jemand ein Foto schickt, was du dann nimmst, aber du machst es halt am Ende der Tage selbst und das...
Und
das
sonst ist es halt, ne, Social Media, was ich davon halte, ich nutze natürlich auch viel für meine Stiftung, für meine Businesse, die ich habe, auf jetzt Eis, Dönerläden oder jetzt die Halle, das versuche ich halt viel über Social Media zu nutzen. Wenn man die Plattform schon hat, dann kann man das auch nutzen. Und sonst Instagram einfach ab und zu mal Bilder hochladen und Spielfotos hochladen. Das war's eigentlich. Aber ich halte absolut gar nichts von diesen Agenturen, wo du jetzt monatlich irgendeinen Betrag X zahlst und die dann deinen Account pflegen. Das ist dann halt Das bist du ja nicht selber. Ne? Dann brauchst du gar keinen Account zu haben. Also Nein. Das ist halt so ein Fake. Ne?
Klar, es geht denn ja auch dann meist darum, einfach nur perfekt zu wirken, weißt du? Aber das kannst du alles vergessen.
Keiner ist perfekt. Das kann ich bestätigen.
Also ich kann damit gar nichts anfangen. Das ist das Ganze, wie gesagt, das Ganze einfach vergessen. Das ist halt am Ende klar, muss jeder selber wissen, wie er sich aufstellt, aber ja, ich bin immer ein Typ, der eine Meinung hat und von sowas, wie gesagt, das bin ich nicht. Ich würde es auch nie machen. Ich habe auch zig Angebote immer bekommen und heute immer noch Anfragen. Wir bringen dein Profil auf die nächste Stufe und wir können deine Follower verdoppeln. Da geht noch viel mehr und der ganze Scheiß. Und wie gesagt, ich mach's alleine, ich habe Spaß dran, ich habe die Kontrolle auch bei mir, das ist mir auch wichtig, dass keiner eine Kontrolle über mich hat. Und auch dieser Zwang dann immer, ne, der Agentur was zu senden oder ne, was mitzuteilen, was du gar nicht bist, ne, dann werden irgendwelche Monatspläne, glaube ich, auch gemacht, ne? Hier an dem Tag musst du das mal posten, dann musst du, das ist halt, ne, das
um die Uhrzeit am besten noch.
Genau. Genau, und wie gesagt, das bin ich nicht, ich mache es nicht. Wenn es andere machen, ist das deren Problem. Es ist ja kein Verbrechen. Muss am Ende jeder selber entscheiden, wie er das pflegt, wie er das macht, aber für mich persönlich ist das
nicht. Und das ist auch ein Grund, warum du, glaube ich, auch überall, wo du warst, bis jetzt immer sehr großer Beliebtheit oder sehr große Beliebtheit erfahren hast.
Ja gut, auf Japanisch habe ich selber nicht geschrieben, ne, wo ich in Japan war, ne? Aber sonst, wie gesagt.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, na gut. Das ist ja deine Art und Weise, ne? Du bist ja halt echt und ehrlich und das macht dich halt auch zu einem Publikumsliebling. Ich habe, glaube ich, mal so, das habe ich mal gelesen, so ein Beispiel, du warst ja, deine erste Auslandsstation war ja Arsenal.
Richtig.
Und ich glaube, das war irgendwie 2012, warst du gemessen an der Anzahl der verkauften Trikots, gehörtest du zu den 10 beliebtesten Spielern in England. Das ist, glaube ich, auch, natürlich auch, ich will jetzt gar nicht dir das Fußballerische schmälern, aber auch durch deine Art und Weise, wie du bist, glaube ich, ist das, hast du einen großen Anteil dran. Ja, also England war für dich dann auch eine erfolgreiche Erfahrung. Also das war ja das erste Mal wirklich im Ausland, wie gesagt, und ja eigentlich ja noch mehr von der Heimat weg, Köln. Wie war das da für dich, die Erfahrung?
Absolut top. Premier League, top, Verein, klasse. Und ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt in der Premier League, auch beim Verein. Und sowohl sportlich auch als privat war das absolut eine geile Zeit, die ich da hatte. Und und ich bin auch stolz darauf, den Schritt nochmal vom 1. FC Köln geschafft zu haben, in eine Top-Mannschaft zu kommen, in die Premier League zu wechseln. Und wie gesagt, einfach eine schöne Zeit dort gehabt. Auch privat in London, mal eine neue Sprache kennenzulernen, eine neue Kultur, neue Menschen kennenzulernen. Das gibt dir auch auf jeden Fall was fürs Leben. Jetzt auch die Station danach mit Japan, fast 3 Jahre Türkei und das macht einfach Spaß. Und ich würde es absolut nochmal machen, diese Auslandserfahrung. Ja. Einfach Spaß. Mir haben auch schon damals immer die Reisen mit der Nationalmannschaft Spaß gemacht. Ne? Ob jetzt irgendwie Quali-Spiele in Finnland, also Aserbaidschan oder sonst wo, WM in Südafrika, immer geile Erlebnisse. Ne? Man fliegt zu Städten, klar, man ist dann halt immer 1-2 Tage da, aber man reist, man erlebt, man lernt Leute kennen, man trifft Leute, man kann mal in die Stadt gehen und das sind einfach geile Erfahrungen fürs Leben und die kannst du als Fußballer erleben oder auch nicht. Ne? Manche, ja. Es gibt auch Fußballer, die bleiben 15 Jahre, ne? Wie ein Philipp Lahm oder andere bei einem Verein. Ne? Und das ist auch nichts Verkehrtes, aber jetzt zurückblickend würde ich es genau nochmal so machen wollen.
Und das ist ja das Wichtigste.
Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich und ich sehe das genauso. Also ich kann das ja auch beurteilen mit dem Ausland und ich finde das wirklich immer eine Top-Erfahrung, wie auch andere Länder auf einen
wirken, wie die einen sehen, wie auch andere Länder Deutschland sehen, manchmal finde ich ganz interessant, weil wenn du in Deutschland drin bist, dann wird ja oft immer, also ich habe die Erfahrung gemacht, oft so viel so negativ gesehen, hat man manchmal das Gefühl, egal ob das, keine Ahnung, Bundeskanzlerin ist oder sonst was, und ich mache immer das, die Erfahrung, dass wenn du jetzt zum Beispiel in Spanien, sehen die total positiv nach Deutschland, die denken, oh, wie super, super euer ja. Bundeskanzlerin und super Fußball, den Deutschland spielt und so weiter. Die sehen das meist von außen viel positiver als wir Deutschen selbst. Aber du hast es gerade angesprochen. Du hast ja jetzt eine ganze Zeit schon in der Türkei. Ich meine, jetzt gerade bist du bei Antalya. Davor warst du bei Galatasaray. In Japan, aber das Türkei, zweite Mal Türkei. Ja. Also erste Mal Türkei bei Galatasaray, jetzt bei Antalya. Was gefällt dir so an der Türkei? Also gerade, dass du ja jetzt nochmal dahin gegangen bist, ist ja ein Zeichen, dass es dir anscheinend auch beim ersten Mal gut gefallen hat.
Also nochmal auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, gerade mit den, dass die im Ausland immer positiv auf Deutschland schauen, das ist mir auch aufgefallen. Ne? Also nicht nur sportlich, sondern auch, boah, was habt ihr für geile Autobahnen? Boah, was habt ihr für geile Schulen? Boah, die Ärzte, ne? Hast du einen Arzt für mich? Werde ich immer gefragt in Deutschland, weil wir haben gehört, in Deutschland sind die besten Ärzte. Ne? Und auch so Firmen, nach Mitarbeitern, ne, überall wo ich war, kennst du einen geilen Physio, kennst du einen geilen Trainer, den wir hier ins Ausland bringen können, der uns weiterhilft und so weiter, ne? Das hast du schon recht, dass die Leute im Ausland unser Land sehr, sehr positiv sehen. Ne? Egal wo ich war, überall positiv. Ne? Und das ist halt immer so, ne? Wenn man in einem Ort lebt oder in einer Stadt, dann sieht man meistens immer das Negative. Ne? Aber wenn man da mal weg ist, ne, dann weiß man eigentlich, dass es doch vieles Positives gibt.
Das stimmt total. Und du hast mal einmal, um auf die Türkei zurückzukommen, du hast ja einmal gesagt, dass das gar nicht so ein großer Unterschied ist zu Köln. Wir hören da einmal ganz kurz mal rein.
Ich habe das Glück, dass ich aus Köln komme. Das ist ja halb Istanbul. Da gibt es schöne Ecken, die ich auch kenne und viele türkische Freunde habe. Da ist es für mich ein bisschen einfacher. Wenn ich dann mal zurück in Köln bin, kann ich mich mit meinen Freunden dann auf Türkisch unterhalten.
Ja, auf jeden Fall. Sprichst du Türkisch überhaupt im Moment?
Ja, ansatzweise, ne? Also ich hab nie das Bedürfnis gehabt, ich weiß nicht warum, außer jetzt in England. Da habe ich es auch gelernt, ne, weil man die Sprache ja auch weltweit nutzen kann. Aber jetzt weder in der Türkei oder auch in Japan habe ich jetzt irgendwie das Bedürfnis gehabt, die Sprache zu lernen. Ne? Ich weiß nicht, auf welchen Grund auch immer. Ne? In Japan habe ich mir gedacht, wenn du mal nach Deutschland zurückkommst, brauchst du die Sprache sowieso nicht. Ne?
Das ist richtig.
Wie oft gehst du japanisch essen? Ne? Vielleicht einmal im Monat. Ne? Da kannst du
dann kommst auch mit Deutsch durch.
Genau. Und Türkei kann ich so ein bisschen, also jetzt nicht perfekt, ne, dass ich mich jetzt mit Leuten in Sätzen unterhalten kann, aber ich kann schon ein wenig und was ich gut kann, ist, ich weiß, was derjenige auf der anderen Seite von mir möchte. Also das geht schon.
Ja. Bringt dir denn Deutsch da was in der Türkei? Sprechen da ein paar Deutsch?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem hier in Antalya sind auch viele Deutsche. Weil es auch hier so ein Urlaubsparadies ist, ne, wo viele Deutsche herkommen, leben auch einige Deutsche und daher ist das Deutsche auch hier ein bisschen ausgeprägt. Aber so generell Türkei, das hat glaube ich auch dann mit meiner Jugend zu tun, ne, weil ich auch mit vielen Ausländern und auch Türken groß geworden bin. Auch mit der Kultur, ne, man ist dann immer irgendwie nach dem Fußballspielen auf dem Bolzplatz oder sonst wo in der Soccerhalle ist man dann immer Döner essen gegangen, ne, oder in der Dönerbude, Dönerteller, Döner essen. Und so ist das, hat mich das auch dann so ein bisschen begleitet, dass ich diese Kultur, diese Leute irgendwie schätzen gelernt habe. Und wie gesagt, so die Türkei ist so ein bisschen eine zweite Heimat geworden. Tolles Land, tolle Leute. Sind so, ja, herzlich, ne, und man, wie ich eben am Anfang gesagt habe, wenn man irgendwo ist, man fühlt sich einfach wohl und das habe ich hier in der Türkei, ne, und Familie fühlt sich hier auch wohl und daher passt das.
Hast gehört, Toni. Für Toni wäre das also nix. Also herzliche Menschen, da Toni ist ja nicht so mit.
Toni noch ein Jahr. Oh,
ich sage immer ein herzliches Hallo, sage ich.
Toni, ein Jahr Madrid und dann ablösefrei, Junge. Antalya, schön her. Schön am Strand.
Ans Meer, ne?
Schön ans Meer, Haus an Meer.
Du, und, wenn du sagst, die Familie fühlt sich wohl, das ist für mich auch immer wichtig. Von daher, höre ich es mir mal an.
Oder FC, der FC wartet. Du musst dein Haus mal einweihen, FC, du bist noch nie da. Du musst dein Haus da einweihen.
Da haben wir schon gemacht.
Eingeweiht ist es, aber ja. In Köln können wir auch mit 40 noch spielen.
Da ist die nächste Überschrift in der Bild-Zeitung. Das,
ja, ist, das aber läuft aber ist doch gut so, da haben wir was gemeinsam. Kann ich auch noch mit 40 spielen, wenn du das sagst.
Das Problem ist, wenn ich 40 bin, bist du schon 45. Aber das schaffst du auch noch.
Kann ich Co-Trainer sein oder sonst was? Geht immer irgendwas. Ja,
der linke, die linke Klebe geht immer.
Genau, es geht irgendwie immer.
Für einen Freistoß kommst du rein. Na, aber vor Antalya, und das ist ja, glaube ich, so das Exotische, was du gemacht hast wahrscheinlich in deiner Karriere, warst du in Japan. Sag du mir mal, wie der Club ausgesprochen wird, damit ich das auch weiß. Der Name steht hier, aber...
Vissel Kobe.
Ja, siehst du, das ist ein
Vissel Kobe.
Vissel Kobe.
Okay, dann hören wir uns mal an, wie sich das anhört, wenn du da drüben geknipst hast.
Wellington, 3-2, ここは Chance da. Wellington, からの Pass, Podolski. Podolski, Schuto.
Geil, oder? Das ist geil, oder?
Ich lass mal die Frage nach der Verständigung dort. Also ich glaube, Japanisch können wir weglassen. Aber sag mal, im Allgemeinen, Japan.
Nur Shoot hast du gehört. Ja.
Wie
das
war...
Das hört sich doch an, ihr kennt das doch auch, die alten Tsubasa-Filme, die Trickfilme. Kennt ihr doch.
Ja, sicher. Ja,
hört sich genauso an.
Ja. Kenn ich. Ja, ja. Da siehst du. Was ist international anscheinend.
Nur, ne? Das Problem bei der Serie läuft erst mal halbe Stunde von der Mittellinie bis zum 16er. Ne? Bis zur nächsten Folge.
Und dribbelt alleine 11 Spieler.
Ja,
auf.
Ja, genau. Das auch. Ja. Macht noch 3 Saltos dabei. Ja, ja. Aber wie war es dann da drüben? Also mal allgemein. Das war ja bestimmt so der größte Unterschied, oder? Ja. Vom Leben her, von allem, vom Fußball im Vergleich zu Deutschland oder Europa. Ja.
Also ich weiß nicht warum, aber überall, wo ich gewechselt bin, habe ich mich eigentlich immer recht einfach wohlgefühlt. Ne? Im Verein, in der Mannschaft und auch in der Stadt. Ich weiß nicht jetzt, woher das kommt, ob das eine Begabung ist oder sonst was.
Ist es. Ist es. Kannst mir glauben. Ja. Kannst mir glauben, ist es.
Ja. Auch Top-Erfahrung, ne? Wann hat man mal die Möglichkeit, man reist ja immer in so Ländern, auf jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Thailand, Japan, Korea oder China, reist man eigentlich immer mal für eine Woche oder sowas, einen Urlaub oder man macht so eine Besichtigung, ne? So eine Ausflüge halt, ne? Ja. Aber ich hatte das Glück, das Land kennenzulernen, 2,5 Jahre dort Fußball zu spielen, eine neue Kultur kennenzulernen, was ganz, ganz anderes, was man von Europa kennt, eine neue Liga, klar, einen neuen Verein, und war eine absolut geile Zeit. Ne? Also wer ein bisschen Japan kennt, der wird es auch unterschreiben, was ich so sage. Super geile Städte, geile Kultur und eigentlich mit das beste Land, was man leben kann. Sicher, sauber, höflich, respektvoll die Leute und hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Obwohl auf der anderen Seite es auch nervig ist, weil die Leute da schon zu diszipliniert sind, also zu respektvoll, ich hatte das Gefühl, du könntest die Leute beleidigen und die entschuldigen sich bei dir, dass du die beleidigt hast. Ne? Also dieses Gefühl hatte ich. Generell war das eine echte schöne Zeit dort in Japan.
Und vom Fußball her, vom Niveau, wie würdest du das so vergleichen mit welcher Liga? Also wir können uns ja gar nichts vorstellen unter Japan, die Liga.
Ja, ist schwer jetzt das immer mit so Ligen zu vergleichen oder ob das jetzt irgendwie deutsche Bundesliga oder deutsche zweite Liga ist, das ist halt was ganz anderes. Ja. Die Japaner kennt man ja, wenn man die Nationalmannschaft sieht oder mal gegen die gespielt hat. Technisch super, Passspiel super, ja. Ne? Taktisch auch eigentlich.
Laufen können sie auch.
Laufen genau. Auch. Wenn der Japaner sagt, lauf 10 Runden, der läuft 10 Runden und sagt nichts. Ne? Wir Deutschen sagen nach 5 Runden, ey, Trainer, ne? was soll die Scheiße? Reicht doch langsam. Ne?
Ja. Ne? Ja,
ist richtig. Den Japaner drückst du eine Pulso rein und der läuft dir dann die 10 Runden. Ne? Also das ist halt die Disziplin und die Ordnung, die sie haben. Was natürlich fehlt, ist die Robustheit, ne, und diese Zweikampfstärke und dieser unbedingte Wille, ne, den Gegner auch mal so ein K.O. zu versetzen, ne, weil sie dann irgendwie, glaube ich, in ihrer Mentalität, in ihrer Kultur nicht diesen unbedingten Siegeswillen haben, ne, das dann unbedingt, ne, den letzten Stich zu versetzen. Ja. Ne? Also so habe ich das Gefühl gehabt, ja, ne, um es mal grob,
ja,
zu sagen.
Okay, cool. Du hast ja dort das mal.
Generell, wenn man halt so die Japaner, gibt es ja auch ein paar, die in der Bundesliga spielen oder in Europa, wenn man die mal beobachtet, ne? Also gutes Passspiel, laufen viel, ne? Diszipliniert, halten ihre Position und ja, das ist so der japanische Fußball gewesen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Eine persönliche Frage habe ich noch. Ich meine, du hast ja auch mit Iniesta und David Villa dort zusammen gespielt.
Ja.
Jetzt ist da David Villa ja zurückgegangen nach Madrid und der Sohn von ihm ist in einer Klasse mit Leon. So, jetzt möchte ich dich mal fragen. Du kennst ihn besser. Ist ein guter Typ oder kann ich ihn Leon sagen, er kann sich dem seinen Sohn zum Freund suchen, ja?
Ja, auf jeden Fall. Wenn der Leon Fußball mag, sein Sohn auch immer Fußball gekickt. Also ein kleiner gewesen, ja, ja. Mit längeren Haaren. Ich weiß, ob die Haare immer noch lang sind. Kann sein, dass sie ihn abgeschnitten haben, aber.
Der Luca.
Der Luca. Na gut, Luca auch die Familie. Ja. Der David hat ja, glaube ich, noch eine Tochter, eine größere und herzlich, nett und machst du nichts falsch.
Okay, sehr gut, sehr gut.
Ja, dann kannst du näher und Grüße sagen von Onkel Poldi, der braucht keine Angst zu haben.
Ja, der hört das hier, der nimmt deine Ratschläge an. Ja.
Die Frage ist ja, ob der David Villa das will, dass sein Sohn mit der Familie Toni Kroos zu tun hat. Das ist ja die größere Frage.
Ja, kann sein, ne? Atletico, Real Madrid, ne? Kleine Konkurrenz, aber kriegen wir schon hin.
Ja, stimmt.
Wird sicher. Naja, einfach mal eine Hausaufgabe abschreiben lassen, ne? Dann ist das Eis gebrochen.
Genau.
Das
glaube ich auch.
Ne? Ja, Poldi, du warst ja dann wirklich viel unterwegs. Du hast mal auch.
Das war's schon.
Nö.
Warte mal. Ach so, okay. Ich dachte schon.
Ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass du gesagt hast, das Einzige, was du ein bisschen bereut hast, war so ein bisschen die Station Inter Mailand, wo du ja ausgeliehen warst. Lag das an Inter Mailand oder lag das an der Sache, dass du ausgeliehen warst?
Es lag am allem, ne? An mir selber auch. Aber ich würd mich nicht nochmal ausleihen lassen, ne, weil das dann immer so, ne? Man geht dann irgendwie mitten in der Saison irgendwo hin und muss dann eigentlich immer direkt vom ersten Training an funktionieren. Ne? Und Inter Mailand war dann damals zu der Zeit jetzt noch nicht so, wo sie jetzt sind. Ne? Sie haben damals auch schon mit ein paar Investoren versucht, eine Mannschaft aufzubauen. Der Shaqiri haben sie dann auch damals zu meiner Zeit geholt. Da dann auch am Ende ist dann auch wieder gegangen. Sie haben, glaube ich, für 20 Millionen gekauft und hat quasi am Ende, glaube ich, 5 Spiele gemacht und ist dann wieder gewechselt. Von daher war das am Ende, ja, kein guter Schritt. Aber ist auch mal eine Erfahrung gewesen, dass man erkennt, so ein Auslehrgeschäft ist nichts, dass man das dann auch weiß für die späteren Stationen, dass es
nichts ist. Man weiß es ja auch vorher nicht, deswegen.
Ja.
Man weiß ja auch vorher nicht. Damals bei mir, Leverkusen hätte auch schief gehen können, weißt du? Manchmal so, mal so.
Ja, das manchmal ist, genau. Also.
Ist immer schwierig. Aber wenn du jetzt so auf alles zurückguckst, sag ich mal so, Köln, München, London, gut, Mailand können wir jetzt, glaube ich, wegnehmen in der Frage.
Ja.
Istanbul, Japan, Antalya. Wenn du jetzt auf alle Stationen zurückkommst, wo würdest du sagen, war es am schönsten? Also sportlich wie auch vom Gefühl zu Hause. Also Köln können wir jetzt auch mal wegnehmen, weil vom Gefühl her ist klar, Köln. Aber wo hat es dir irgendwie am meisten Spaß gemacht? Wo hast du dich am meisten zu Hause gefühlt? Auch Sport?
Schwer. Ich weiß, es ist eine einfache Antwort, aber überall, wo ich war.
Gibt es auch mehrere Antworten.
Also überall, wo ich war. Ne? Ich glaube, ich hatte einfach das Glück, die richtige Entscheidung getroffen zu haben mit meinen Wechseln. Außer jetzt diese Leihe nach Inter Mailand. Dass ich überall gut aufgenommen wurde und auch ich mich selber wohlgefühlt habe, wo ich gespielt habe, wo ich gelebt habe und auch immer offen war und immer so geblieben bin, wie ich war. Und das ist dann immer gut angekommen in der Mannschaft und auch im Umfeld und auch in der Stadt. Und ja, daher würde ich sagen, ich habe mich bis jetzt überall wohlgefühlt, ne? Das habe ich auch am Anfang gesagt.
Ich hätte eine andere Antwort erwartet, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, du machst das ja einfach, sagst einfach Nationalmannschaft.
Ach ja, das sowieso. Ja, mit dem Yogi zu reisen. Das war der Highlight.
Ja, dann kommen wir doch mal direkt zur Nationalmannschaft noch kurz.
Jogi hat es immer Spaß gemacht.
Du hast
die Turniere, die Länderspiele. Richtig. Aber wie gesagt, nochmal, ohne dass es immer einfach klingt, ne, so eine Antwort, ich habe mich überall wohlgefühlt. Ne? Weil wenn ich mich nicht wohlgefühlt hätte, dann würde ich auch sagen, komm, nach einem Jahr, das ist nix, ich lasse mich wieder irgendwo verkaufen. Aber überall, wo ich war, habe ich mich wohlgefühlt und das war schon gut. Sowohl in der Mannschaft als auch in der Stadt und super Erfahrungen gehabt in den Stationen. Und ja, jetzt kommen wir zur Jogi und der Nationalmannschaft.
Ja, du sagst es. Also 130 Länderspiele, 49 Tore. Ich glaube, das muss man gar nicht groß kommentieren, das steht für sich. Aber mal überhaupt Nationalmannschaft. Gab es eigentlich für dich damals die Option, auch für Polen zu spielen? Oder gab es irgendeine Richtung, die deine Eltern favorisiert hätten, als du dich damals entschieden hast, für Deutschland zu spielen?
Ja, es gab die Möglichkeit, für Polen zu spielen. Es war sogar damals, als ich in Polen war, in dem Einzimmer-Apartment meiner Oma, dass der Nationaltrainer mir ein Trikot vorbeigebracht hat von seinen Assistenten oder vom Verband jemand kam und hat an die Tür geklopft und hat mir ein Trikot mit der Nummer 10 Podolski überreicht und wollte mich quasi überzeugen, für die polnische Nationalmannschaft zu spielen. Aber ich weiß noch damals, dass es, glaube ich, ein Gesetz gab, ich weiß nicht, ob es heute immer noch gilt, wenn man einmal für Deutschland gespielt hat, auch für die U21, dass man dann quasi festgespielt war. Und das war damals nicht ein Problem, aber darum ging es damals überhaupt gar nicht. Und darum habe ich mir auch damals nicht die Gedanken gemacht, für Polen zu spielen. Und ja, das Thema hat sich eigentlich schnell erledigt. Aber auch so, denke ich, hätte ich mich für Deutschland entschieden, weil ich habe, glaube ich, von der U15 alle Stationen in den DFB-Junioren absolviert, bis zu U21 dann zur A-Nationalmannschaft. Und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Ich bin in Deutschland groß geworden. Deutschland hat mir viel gegeben. Die ganzen Jugendtrainer haben mir viel gegeben. Der Verband hat mir viel gegeben. Die ganzen Leute und die Mitspieler haben mir so viel gegeben. Daher bin ich stolz, immer mit dem Adler auf der Brust gespielt zu haben. Egal, ob das bei den Junioren war oder später bei der A-Nationalmannschaft. Und daher bin ich stolz drauf.
Ja, das hätte ja auch schlechter laufen können, ne?
Ja, na, auf jeden Fall. Also wie gesagt, war Junioren, hat es angefangen und dann die ganzen Turniere, ne, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, die Länderspiele, wie ich eben angesprochen habe, so Quali-Spiele in Helsinki, in Finnland, ne, und so weiter, ne, in Aserbaidschan, die Reisen und so weiter. Das hat mir immer alles Spaß gemacht und ja, ich bin stolz, dass ich mich auch so entschieden habe und auch diesen Schritt gegangen bin.
Das ist ja auch sicher viele schöne Erinnerungen, die da mit gewissen Ereignissen zusammenhängen. Natürlich, was jetzt das Wichtigste war, brauchen wir nicht eigentlich nicht fragen, dass der WM-Sieg über allem steht, glaube ich, ist ja normal, weil so mal so eine persönliche Erinnerung, die Toni und ich auch haben, ist 2006, die Heim-WM, da standen Toni und ich noch auf der Fanmeile in Berlin, haben da vor dem Brandenburger Tor gestanden und haben euch da quasi zugejubelt. Das erinnere ich mich auch noch dran. Da war Toni selbst auch noch Fan. Das
ist richtig.
Die Frage habe ich auch immer gestellt, ne, so 2006, und das war für mich unabhängig jetzt von diesem WM-Titel, klar, Pokal, WM ist immer das Geilste und Größte, aber vom Gesamtpaket, ne, so eine Heim-WM zu erleben, ne, damals noch mit diesen, hatte quasi jeder eine Fahne, ab am Balkon, am Auto, an der Kappe, überall.
Und nach, ne, den Spielen, und nach, genau, den Spielen vom Alkohol.
Genau. Oh. Da gab's genug Fahnen. Das war einfach eine geile WM, ne? Damals auch Deutschland, ne, mit den ganzen neuen Stadien, die dann ausgebaut wurden. Dieser Hype, der entstanden ist, ne, und diese Euphorie, das Wetter hat gepasst und das war einfach drumherum einfach eine geile WM. Und ja, dass man die noch dann in seinem eigenen Land spielen kann, kommt noch dazu. Und ja, top. Was will man anders sagen?
Du warst bester junger Spieler der WM. Das sogar noch vor Messi oder Ronaldo. Das mag ja auch was heißen. Und du hast ein...
Die haben mich nachher überholt, aber ne, wenigstens. einmal war ich vor denen, kann ich sagen, in meiner Karriere. Einmal war ich besser als die.
Genau. Die haben ja nachher alle überholt. Von daher ist egal.
Genau. Aber ich kann wenigstens, einmal war ich besser als die. Aber
WM-Titel haben sie immer noch nicht.
Ja. Und Weltmeister sind sie beide nicht.
So sieht's aus. Ja, mal schauen. Vielleicht haben sie nochmal die Möglichkeit, ne?
Da glaube ich nicht dran.
In 2 Jahren? Ja, mal schauen. Weiß man nicht.
Was sind so, das sagst du so, deine wichtigsten Tore in der Nationalmannschaft? Was hast du da im Kopf?
Boah, wichtig.
Tor gegen Schweden vielleicht bei der 2006 WM?
Ja, das war schon.
Da können wir mal reinhören kurz.
Das war, ja, schön mit Miro zusammen.
Klose gegen 3 Mann. Klose.
Lareti.
Ja, das gibt es nicht, ne?
War er überrascht, der Bellaretti.
Genau.
Aber
die Stimme war ja noch anders damals.
Heim-WM hast du ja gesagt, besonders für dich, aber dann auch noch ein Tor zu machen hier bei der Heim-WM war schon bestimmt auch unvergesslich, oder?
Ja, auf jeden Fall, geil. Also das Spiel, das Wetter hat gepasst, ne? Was will man mehr? 2 Tore, glaube ich, im Achtelfinale war das. Ja, Achtelfinale, weil Viertelfinale war Argentinien. Stadion, top, geile Stimmung, man macht 2 Tore und einfach geil. Ne? Aber generell, ich mag halt nicht immer diese Fragen, was ist so der eine Moment, weil jeder Moment oder jedes Tor war geil. Ne? Also jedes Länderspiel, ne, was man bestreitet oder bestritten hat, war geil. Egal wo, auf zu Hause, auf Quali, auf WM oder auf man, wenn man mal auf der Bank gesessen hat, einfach dabei zu sein bei einem Länderspiel oder bei einem Turnier, das ist einfach was Besonderes. Ne? Toni kennt das Gefühl, Nationalmannschaft, jetzt ist halt ein bisschen anders durch Corona, ne? Generell, der Toni hat ja auch ein paar Spiele auf dem Buckel, er kennt das ja, dieses Gefühl, dabei zu sein, dieses Gefühl, die Leute, die dann im Hintergrund arbeiten, das macht einfach Spaß dabei, ne?
Das stimmt. Ich glaube, das merkt man auch mal dann noch mehr, wenn man es nicht mehr hat, oder? Bei mir ist es ja jetzt noch nicht ganz so weit, aber ich glaube, das schätzt man alles dann noch mal mehr wert, irgendwie, wenn man es nicht mehr hat, ne? Irgendwie, wenn du, du hast ein 100. Länderspiel mit 27 Jahren gemacht. Ich muss zugeben, das habe ich jetzt hier in Vorbereitung darauf gelesen. Das hat mich schon überrascht, weil ich habe ja jetzt auch gerade mein 100. gemacht, bin allerdings schon 30. Deswegen wird deine Marke relativ schwer. Du warst ja da der jüngste Spieler, der 100 Länderspiele hatte. Hast da, glaube ich, sogar Beckenbauer überholt. Und und ich glaube, wenn man das irgendwann nicht mehr hat, dann vermisst man sowas schon. Ja. Sind dir übrigens eigentlich irgendwie solche Zahlen, ist dir sowas wichtig oder ist dir das eigentlich Schnuppe? Ich meine, mit 27 Jahren 100 Länderspiele ist schon ein Wort.
Schnuppe ist es jetzt nicht, aber man freut sich dann, wenn es dann soweit ist und passiert an dem Tag und die Tage danach, aber dass ich jetzt hier heute sitze und irgendwie auf dem Balkon stehe und sage, ich habe jetzt hier 130 Länderspiele, das bin ich nicht, oder oder überall rumlaufe und erzähle, ich bin Weltmeister, ne? Wenn mich jetzt einer nicht erkennt, ne, sage ja, ich bin doch der Podolski, der Weltmeister. Kennst du mich nicht, ne? Das bin ich nicht, ne? Sondern es ist schön, ne, Weltmeister zu sein, diese Länderspiele gemacht zu haben, aber ich bin jetzt nicht einer, der damit jetzt irgendwie rumprotzt oder sonst was, sondern ich habe mich gefreut oder freue mich, da diesen einen Augenblick gehabt zu haben und die Tage danach, dann ist das Gefühl immer am geilsten und so, wenn man ein bisschen Abstand gewinnt, dann, ja, man weiß, dass ich es habe, das existiert, aber ich bin jetzt nicht einer, der damit jetzt groß irgendwie Ansagen macht.
Aber Weltmeister bleibst du ja trotzdem fürs Leben, deswegen da kann man auch schon stolz
auf sein. Ja, ich will jetzt nicht Weltmeister nicht kleinreden, aber du weißt ja, was ich meine. Ne?
Ich würde es auch nehmen, also ich hätte es auch genommen.
Sagen wir mal so. Ja. Ich kann ich mal ausleihen, den Titel. Felix Podolski.
Aber ja, das du hast ja gesagt, du magst nicht über diese eine Moment oder so, ne? Aber ich habe trotzdem noch so einen Moment im Kopf, vielleicht weißt du, was ich meine. Das hat jetzt auch nicht mit dem Tor zu tun oder mit dem Sieg oder mit dem Titel, sondern mit einer Ohrfeige. Hast du da noch?
Die legendäre.
Ich glaube, wir haben da sogar einen Ton dazu.
Die ist auch hin.
Ich hatte ihm was zu sagen und Sie sehen ja, er war nicht ganz einverstanden damit.
Ja.
Er hat noch viel zu lernen. Er ist noch ein junger Spieler, er macht Fehler und das wird er auch einsehen. Aber wie gesagt, was da gesprochen wurde, das bleibt intern und das gehört nicht in die Öffentlichkeit.
Ja.
So, das wollen wir auch gar nicht in die Öffentlichkeit bringen.
Hat alles gesagt, der Michael Ballack, der Capitano, ne, zum Thema.
Der Capitano
hat alles gesagt zu dem Thema.
Ich wollte das nur nochmal erwähnt haben, nicht, dass das hier untergeht.
Ja.
Ne? Ist ja auch ein schöner Moment.
Ab und zu ist man halt mit manchen Dingen nicht einverstanden. Ne? So ist das im Leben.
Ist richtig.
Ne?
Muss man das auch mal äußern und zeigen. Ne?
Genau. Manchmal muss man Dinge zeigen, ne? Ob es ein Foulspiel ist oder...
Ja, ich kann ja was dazu sagen. Also ich habe Poldi ja auch fast ein ganzes Jahrzehnt erlebt als Mitspieler, vor allem in der Nationalmannschaft. Und sag ich mal, das sehen mit Poldi kann man immer sehr, sehr gut sprechen und auch mal streiten und so weiter. Aber dass er, also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sowas passiert, da würde ich mal sagen, hat der Ton von der anderen Seite auch nicht ganz gepasst, um das mal hier ganz sicher zu spekulieren. Aber gut, das lassen wir jetzt mal so stehen. Aber
das auf jeden Fall.
Ja, und du bist ja dann nach der EM 2016, hast du dann gesagt, okay, es reicht, 130 Länderspiele reichen. Und aber ein Podolski geht ja nicht einfach so. Und ich bin auch ehrlich gesagt sehr froh, dass ich dieses letzte Spiel, du erinnerst dich, das Länderspiel in Dortmund gegen England, was ja gar nicht, also andere kriegen ja dann irgendwie so ein Abschiedsspiel in dem Sinne, ne? Oder so wie jetzt beim Basti oder so damals, ne? Wo du irgendwie alles darauf, das war ja schon irgendwie so ein richtiges, also es war jetzt kein Spiel, wo du gefeiert wurdest, sondern das war, also sehr gefeiert wurdest natürlich, aber es war jetzt eigentlich ein normales Länderspiel, also wo nichts geschenkt wurde auf normalem Niveau, ist jetzt nicht so, dass dich da irgendjemand ein Tor schießen lässt, aber das hat dich nicht verhindern können, denn es war nicht nur ein Traumtor, also ich kann mich noch erinnern, ich stand circa 10 Meter hinter dir und hab die Flugkurve relativ schön gesehen und es war nicht nur ein Traumtor, wir hören mal rein, sondern es wurde, glaube ich, auch Tor des Jahres 2017, wir hören mal ganz kurz rein.
Gut gespielt. Podolski! Treffer, der 49. in seiner Nationalmannschaftskarriere.
Die haben es ja nie geglaubt, die Kommentatoren, wenn du ein Tor geschossen hast.
So ist es auch. Ja, hast du gesehen. Ja, ich weiß auch nicht warum. Die haben immer einen Tick gegen mich gehabt.
Ja. Aber konntest du das in dem Moment selbst glauben, dass du wirklich bei dem Spiel da nochmal einen in den Winkel haust?
Nein, also absolut nicht. Ich habe es ja in der ersten Halbzeit immer wieder ein bisschen versucht, in der zweiten Halbzeit ab und zu und ja. Ich glaube, du warst auch sogar beteiligt, ne? Beim Eishockey hättest du jetzt einen Assist gehabt.
Ja, kann sein. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nur, dass oder? Ich auf jeden Fall dicht dran war.
Ich glaube, du hast zum André Schürrle gespielt, oder?
Ja, vorletzter Pass. Toni war doch immer der König des vorletzten Passes. War,
genau.
Oder ist vielleicht auch noch.
Genau.
Ja, aber ich stand genau dahinter. Das war schon überragend. Also das habe ich selbst nicht glauben können, dass in dem Spiel. Das, also
was soll ich sagen? Geil.
Ein Podolski geht nicht einfach so.
So sieht's aus. Was soll ich sagen? Ja, hast du ja gerade gesagt. Also das war jetzt kein irgendwie so ein, sag ich mal so ein Benefits-Kick, ne, wo dann irgendwie Freunde eingeladen werden. Kommt da der Bruder, der spielt und der Onkel ist Torwart und so weiter, sondern waren offizielles Länderspiel, ne, in einem geilen Stadion, ne, ich glaube, da waren 70.000 gegen Top-Gegner England. Und
aber 30.000 Kölner waren
so
da.
So sieht's aus. Alle, die an dem Tag frei hatten, sind nach Dortmund gekommen.
Ja.
Und wie gesagt, geil, ne? Stimmung war geil. Man gewinnt 1-0, man macht das Tor, also geiler geht's nicht. Und das sind halt so Tage, ne, wo du eben gesprochen hast, so Momente, die ich nicht vergesse, das ist so ein Tag davon, weil einfach das Gesamtpaket gepasst hat. Die Familie war im Stadion, Abendspiel, Flutlicht, offizielles Länderspiel, man gewinnt gegen guten Gegner England, man macht das 1-0 und sagt dann am Ende auf Wiedersehen deutsche Nationalmannschaft. Und das sind so Augenblicke, wenn man sich heute immer noch diese Bilder anschaut oder Highlights, dass man da immer noch Gänsehaut bekommt, wenn man das sieht.
Wie, das, was mich jetzt noch interessiert, auch und um den Abschied vom DFB, hast du die Entscheidung sag ich mal, auch selbst getroffen, sagen, ich mach Schluss, weil wenn man jetzt mal so ein bisschen guckt, Müller, Boateng, die Geschichte kennen wir alle. Ja. Auch zurück zu deinem alten Freund Michael Ballack, da gab's ja auch nicht, war es ja auch nicht alles rund. Für dich war das wirklich so auch in der Kommunikation mit dem DFB und auch deine Entscheidung zu sagen, das ist alles rund gelaufen, was den Abschied betrifft.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe dann auch bei der Euro jetzt nicht die Einsätze gehabt, die ich mir gewünscht hätte. Ich glaube, dann kamen halt auch die Jungen immer mehr und so weiter, ne, nach und da habe ich mir gesagt, komm, was sollst du hier noch mit Gewalt irgendwie die Länderspieler dir reinpressen, ne, und mit Gewalt dann irgendwie was machen. Obwohl ich das Gefühl hatte, auch bei der Euro 16, dass ich mehr Einsatzzeiten bekommen hätte müssen, weil ich im Training mich auch immer angeboten habe und auch das eine Spiel, wo ich reingekommen bin, weiß gar nicht, gegen wen das war, 15, 20 Minuten gute Ansätze bekommen habe und dann in den folgenden Spielen nicht eingesetzt wurde vernünftig. Da war ich schon ein bisschen enttäuscht. Aber ich habe dann auch schon während der Euro so gedacht, komm, nach der Euro, das reicht. Auch mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, sich dann auch auf den Clubfußball zu konzentrieren, auf die Familie. Und darum habe ich dann auch den Jogi angerufen und den Oliver Bierhoff gesagt, so, ich will gerne aufhören und ich mache dann Schluss.
Ja, das hört sich vernünftig an. Siehst du, das gibt's auch noch. Das gibt's auch noch.
Ist auch gut für Toni zu wissen, ne? Ist ja auch jetzt nicht mehr ewig weit weg, wie das dann ablaufen kann. Ne?
Ja, am Ende, wie gesagt, am Ende muss jeder selber entscheiden. Ja,
das könnte das Vorbild sein, dass das alles vernünftig.
Also am Ende muss jeder selber entscheiden, was er macht, wie er entscheidet. Ne? Der andere sagt, boah, meine Knie tun weh. Der andere sagt, ich habe keinen Bock mehr. Der andere sagt, ich will ganz aufhören. Und muss am Ende jeder selber entscheiden, wie er das macht. Aber es ist halt schade, wie es dann auch so passiert mit so einem Müller-Boateng, ne? Dass man dann irgendwie bis heute wird ja darüber diskutiert und man muss sie einladen, man muss sie nicht einladen und wir haben ein Abwehrproblem, wir haben Sturmproblem und so weiter, ne? Und das ist halt schade, dass das dann so ein bisschen so ein Störfeuer ist in der Nationalmannschaft, immer wieder diese Diskussionen, man wird dann immer damit gefragt nach Interviews und fehlt nicht ein Mats Hummels, fehlt nicht ein Boateng, würde ein Thomas Müller nicht vorne nochmal gut tun, den jungen Spielern und so weiter, und das ist halt so ein bisschen nervig, was nicht ganz sauber gelöst worden ist, meiner Meinung nach.
Was würdest du denn, jetzt haben wir DFB ja auch besprochen, Verein besprochen, gab viel zu besprechen, das ist immer ein gutes Zeichen für die Karriere. Was ist dann für dich so der Plan für nach der Karriere? Kommt für dich das in Frage, irgendwie Trainer zu sein oder sowas? Oder was gibt's da für Pläne?
Ganz ehrlich, ich beschäftige mich immer so mit Trainer, liest dann auch ab und zu auch mal ein paar Bücher und so weiter, aber ich weiß nicht, dann fängt der selbe Scheiß ja wieder von vorne an. und sogar mehr.
Du hast recht, deswegen werde ich das auch nie. Ja, deswegen werde ich das auch nie machen.
Ja. man will immer, ne, weil man ist dann halt immer so ein Vereinen, ne, wie jetzt hier Antalya oder Vissel Kobe, ne, ohne die Vereine jetzt klein zu machen, ne, aber es sind halt jetzt nicht keine Vereine wie Madrid oder Arsenal oder Dortmund oder Bayern, ne, wo man denkt, ne, dann hat man so sage ich mal jetzt auch Erfahrung mit Trainern oder Spielern, wo man sagt, boah, das hätte ich ganz anders gemacht, ne, die Taktik oder warum spielen wir jetzt so? Ich hätte das ganz anders gemacht, wo man das Bedürfnis hat, ich muss später Trainer werden, weil es irgendwie einfach klingt und ich wäre erfolgreich, aber dann setzt man sich zu Hause wieder hin und sagt, nee, komm, da fängt ja der ganze Scheiß wieder von vorne an. Da sitzt du beim Abendessen, die Kinder wollen mit dir spielen und du sagst, nee, hör mal, ich muss jetzt hier das Training für morgen planen, ich muss fürs Wochenende den Kader planen und du stehst eigentlich quasi jeden Tag 24 Stunden unter Strom, ne?
Ja, noch mehr als Spieler eigentlich, ne? Du hast noch mehr Zeit aufwand.
Darum auch so ein Zidane, ne, sag ich mal, dass der dann irgendwie dann auch Trainer macht oder viele andere, ne? Jetzt auch hier Lampard oder Girard, ne? Die sind ja auch noch relativ jung.
Ja.
Dass sie dann relativ schnell den Trainerschein machen und dann auch relativ schnell in den Profi Sport als Trainer einsteigen. Das ist schon, schon erstaunlich, würde ich mal sagen.
Das stimmt. Weil so wie du ja auch sagst, da muss immer jeder für sich. Aber es wäre auch nicht meins. Ja. Und du, gerade wir beide, ich meine, wir wissen ja das auch, dass du, wenn du irgendwie bei solchen...
Toni, Köln, das ist die einzige Möglichkeit, ist in Köln was aufzubauen. Ne? Ob das jetzt Trainer ist oder oder sonst was, ne? Weiß ich nicht. Ne?
Ja, wir müssen uns was überlegen. Wir müssen uns was überlegen.
Irgendwas müssen wir da beim FC machen, ne? Irgendwas.
Wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid, ne?
Ja, du kannst dann noch spielen ein paar Jahre.
Wir schaffen es, die Söhne ja mal irgendwie mit etwas Glück beim FC zu spielen. Ja. Dann haben wir immer irgendwie einen Anreiz.
Ja, das stimmt. Also man motiviert auf jeden Fall.
Aber auf die Frage zurückzukommen, nach der Karriere, ne, hast du ja gefragt. Trainer muss man schauen. Also weiß ich noch nicht. Vielleicht im Jugendbereich oder vielleicht dann auch in meiner Halle. Und sonst habe ich
das ist eine coole Idee.
Und sonst habe ich ja neben dem Fußball jeder kennt das ja mittlerweile, Dönerläden, Eisläden, das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich weiß nicht warum.
Weil du selbst der beste Gast bist, deswegen macht dir das so Spaß.
Ist irgendwie
sag mal, laufen die gut?
Ja, top. Also, ich habe ja beides ist ja relativ gleichzeitig gestartet, Eis und Döner und jetzt so circa seit 4 Jahren. Und ist top. Läuft mega. Macht auch mir unheimlich viel Spaß. Neben dem Fußball so die ganzen Dinge zu kontrollieren, nachzufragen, Dinge zu verbessern. Vielleicht ist das eine Aufgabe nach dem Fußball, weil mir das irgendwie Spaß macht.
Ist ja auch cool.
Was man als Baby quasi von nix aufgebaut hat und dann erfolgreich macht, das ist nicht irgendwie jetzt was, wo man jetzt irgendwie in eine Firma geht, die jetzt schon besteht und groß ist und dann einfach investiert, sondern ich habe es quasi von null auf aufgebaut. Ist quasi so mein Baby und es macht mir unheimlich viel Spaß, die Dinge weiter zu verbessern, erfolgreich zu entwickeln und mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, was passiert.
Das ist doch cool. Also alle, die uns zuhören und wenn sie mal in Köln sind, ne? Also Eisdiele und Dönerbude Mangal vom Poldi, da müsst ihr mal vorbeigucken.
Ice Cream United.
Und Ice Cream United. Und ich hoffe, dass ich auch mal eine Einladung bekomme, wenn ich das nächste Mal in Köln bin. Ich war noch nicht vor Ort.
Also, im Hahnwald sind wir noch nicht, aber wir können aber liefern. Aktuell. Ich komme persönlich mit dem Roller. Ich komme persönlich mit dem Roller vorbei.
Erst ein Döner und zum Nachtisch ein Eis.
So sieht's aus. Da freuen sich die Kinder auch.
Poldi, bevor wir dich hier jetzt in Ruhe lassen, noch eine Frage, weil mir das immer sehr imponiert bei dir, ist, dass du ja trotz deines Status in der Öffentlichkeit ja wirklich dein Privatleben da komplett raushältst. Da erstmal, warum machst du das und wie schaffst du das vor allem? Weil ich finde es ja super, da sind wir relativ gleich gestrickt. Aber viele leben das ja auch anders, ne?
Ja, eigentlich schon von Anfang an. Weil meine Frau auch so dahinter ist, ne? Und ich das dann auch respektiere, wenn die Frau dann sagt, hör mal bitte nicht, ne?
Kenn ich.
Du siehst sie auch nie in der Öffentlichkeit, meine Frau, oder irgendwie Fotos oder dass wir mal in der sogenannten Bunte oder Gala landen, ne? Wenn dann nehmen sie halt Fotos von Instagram oder wenn wir mal was posten, aber generell so Home Stories gibt es ja eigentlich nie von uns und die Kinder genauso, weil eigentlich meine Frau immer so dahinter war, die Kinder nicht in die Öffentlichkeit zu ziehen und und darum schützen wir das seit Anfang an meine Karriere und mittlerweile haben das so die Leute akzeptiert und auch die Presse und so sind wir halt. Ja. So machen wir das.
So seid ihr gut. So seid ihr gut.
Ich mag das auch nicht. Also gibt es ja auch viele, die ihre Kinder dann auch benutzen, um dann auch so nach dem Motto so, ne, ihre Likes zu bekommen, ne, wo man immer sieht, ne,
Kennen wir. Ja. Likes und Geld.
Genau, so, das genau. Sind die zwei damit sie dann einen Kinderwagen umsonst geschenkt bekommen für ihr Baby, ne? Oder
richtig. Oder einmal irgendwo umsonst Urlaub machen
können. Genau, auf einer Insel umsonst Urlaub oder mal eine Dolce Gabbana Kinderanzug für ihr Kind bekommen, ne? Und das ist mir halt zu billig, ne? Familie ist dazu da, um mit der Familie da zu sein, mit den Kindern Spaß zu haben und nicht irgendwie dieses gestellte Fotos machen, Fotoshooting und die Kinder da irgendwo reinziehen, ne? Sondern wir versuchen, ich bin auch so vom Typ her, einfach normal zu leben. Klar hat man einen gewissen Status, man ist bekannt, klar Weltmeister und so weiter, aber ich versuche trotzdem das Leben zu genießen mit der Familie, mit den Kindern und eigentlich normal zu sein, auch mit meinen Jungs auf den Bolzplatz, wenn ich mal in Köln bin. Und es sind quasi immer die Leute, die das quasi besonders machen, die sagen, ach, der Poldi und so weiter, ne? Und ja. Ich versuche eigentlich normal zu sein und die Leute machen das ja eher. Ne, dieses,
das stimmt. Das bist du und jeder, der das hier sich angehört hat und das nicht eh schon wusste, der weiß das auch und versteht das auch. Ja, Felix, zum Abschluss, bevor wir fertig sind, haben wir noch einen typischen Podolski, oder?
Ja. Da haben wir was gefunden. Haben wir, aber ich wollte kurz, bevor wir wirklich den Abschluss haben, auch nochmal selbst was sagen in eigener Sache, weil ist ja wirklich so, dass ich in den letzten Jahren auch gar nicht mehr so viel Fußball schaue, aber es gab ja wirklich mal eine Zeit lang, so an die 10 Jahre, wo es wirklich jeden Tag Fußball geschaut und auch Spaß. Und Poldi, du warst immer einer, der das für mich bereichert hat, der irgendwie immer Spaß am Fußball vermittelt hat. Deswegen von mir auch dafür ein persönliches Dankeschön. Und
jawohl, gerne.
Auch die ein, zwei Male, wo wir uns mal am Rande von einem Turnier oder so gesehen haben, habe ich auch gemerkt, das bist du wirklich. Du bist das nicht nur im Fernsehen, du bist auch wirklich ein super Typ. Zeigt auch, dass du hier heute dabei warst. Also deswegen von mir ganz großes Dankeschön. Bleib so, wie
gerne,
du bist.
Kaputt.
Und ne, und Toni hat da gesagt, jetzt wollen wir nochmal.
Ist ja nicht jeder Typ gleich, ne? Muss ja nicht jeder sein, dass ich sage, jeder muss so sein wie ich, ne? Aber ich bin einfach so, ich versuche den Spaß zu vermitteln, locker zu sein, ob das jetzt cool ist oder nicht, aber ne. Man muss wissen, wo man herkommt.
Aber es ist ehrlich, und das ist die Hauptsache.
Genau, man muss ehrlich sein. Man muss wissen, wo man herkommt, wo man groß geworden ist. Und ich weiß, wo ich hergekommen bin. Und ich muss jetzt nicht anders sein, weil ich ein bisschen Geld auf dem Konto habe, weil ich gut lebe, weil ich Weltmeister bin, dass ich jetzt sagen muss, ich muss jetzt, weil ich diesen Status habe, eine andere Persönlichkeit haben. Es gibt da überhaupt gar keinen Grund für mich.
Genau deswegen ja. Ist es so auch
und
für mich so.
Darum bin ich froh, dass ich dir deine Freizeit versüßt habe, Felix. Mit meinen Spielen und Toren.
Das hast du auf jeden Fall.
Da habe ich jetzt 10 Minuten deines Lebens beschert in meinen Highlights.
Ist doch was. Na gut, aber wollen wir jetzt auch nochmal einen O-Ton dazu hören, dass es auch wirklich so, dass wir dich genauso kennengelernt haben, wie du bist, dass auch, dass du dich nicht verstellst.
Pack die Dinger mal raus, ey.
Ja, wir sind hier top.
Ihr seid kreativ, muss ich sagen.
Ja. Lass es doch nochmal reinhören.
Also in der Mannschaft ist es kein Thema. Ich denke, 80% von euch und ich krauen sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut.
Ja, besseren Abschluss gibt's doch nicht, oder?
So sieht's aus.
Poldi, vielen Dank fürs Mitmachen. Bleib wie du bist.
Gerne.
Und wir sehen uns hoffentlich bald
Jawohl. Mal
wieder.
Okay.
Und nicht
Dankeschön
vergessen,
auch.
Einfach mal luppen, ne?
So sieht's aus. Viele Grüße und danke. Hat Spaß gemacht und ja. Bis demnächst.
Poldi, bis bald. Danke.
Sehr schön. Ciao, ciao. Ciao.
Einfach mal luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle 2 Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind 2 der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.